Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge wird, ich denke mal, emotional und herzlich, denn mein Gast und mich verbindet die Zuneigung zu einer besonderen Frau, nämlich meiner Mutter Marianne Bernhardt. Warum das so ist, werden wir im Laufe des Gesprächs euch erzählen oder uns erzählen. Auf jeden Fall möchte ich diese Folge heute meiner Mutter widmen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, lieber Michael Ransburg.
Liebe Eva Weißmann.
Michael, du bist aus München angereist. Das ist mein weitgereistester Gast bisher.
Oh, wie schön.
Ja, ich fühle mich geehrt, dass du da bist.
Mir ist es eine große Freude, hier sein zu dürfen bei dir, ja, und in Erinnerung an Marianne,
ja,
an deine Mutter, ja, Marianne, und meine Sprecherzieherin,
ja,
eine sehr innige, existenzielle Veranschaulichung dessen, was sie mir geben konnte und was mich bis heute trägt.
Toll, danke schön. Oh, ein schöner Start. Ich möchte dich vorstellen, ich habe noch gar nicht gesagt, was du bist. Du bist ein Schauspieler.
Ja.
Ein richtig echter Schauspieler. Und hast einen ganz tollen Weg. Ich erzähle ein bisschen.
Bitte, bitte.
Um dich unserem Zuhörenden vorzustellen. Du kommst aus Wetzlar.
Ja.
Yes. Und hast hier in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater Schauspiel studiert.
Genau.
Danach hast du an großen Bühnen gespielt und mit bekannten Menschen zusammengearbeitet. Ich nenne ein paar Stationen. Wir werden darüber sprechen. Du warst am Thalia Theater in Hamburg.
Ja.
Am Schauspielhaus Bochum.
Richtig.
Am Schauspielhaus Zürich.
Ja.
Am Burgtheater in Wien.
Für eine Produktion.
Aber trotzdem, ja, ja, glaube ich, ja, ja, an der Burg.
Ja.
Am Forum Theater in Stuttgart.
Sehr lange.
Ganz lange. Und ganz aktuell am Nationaltheater in Mannheim.
Richtig.
Du hast gespielt die Titelrolle in Hamlet von Shakespeare, Graf Paris in Romeo und Julia. Ich nenne ein paar Stücke. Ja, du hast im Sommernachtstraum gespielt, richtig, in Clavigo, Elektra, die Jungfrau von Orleans, der Menschenfeind, was ihr wollt, die kahle Sängerin, Jugend ohne Gott, Amphitryon und Comedian Harmonists. Ich habe jetzt so die Klassiker rausgegriffen. Du hast noch viel mehr gemacht, aber alleine das schon in seiner Vita zu haben, ist unglaublich. Du hast mit wahnsinnig bekannten Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, wie Matthias Hartmann, David Bösch, Jan Bosse, Schorsch Kamerun, Wilfried Minks, Annette Pullen und Peter Zadek.
Zadek,
das ist alles krass. Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, ich habe ja zwei Seelen in meiner Brust an Menschen, mit denen ich arbeite und auch die meine Gäste sind. Mhm. Und ich habe hier viele Musical-Darstellerinnen und Musical-Darsteller und Schauspieler, Schauspielerinnen, Synchronsprecher. Und ich denke immer, diese Namen sagen jetzt 50% meiner Zuhörenden nichts.
Ah, ja.
So.
Ja.
Und genauso umgekehrt, ne? Wenn ich aus der Musicalbranche Stars da habe, kennen andere Leute gar nicht.
Ja.
Und das ist heute bei diesen Namen auch so. Ich meine, ich kenne alle Namen und bin tief beeindruckt. Aber wir müssen im Gespräch rausarbeiten, warum die so besonders
machen
sind.
Machen wir.
Mit denen du gearbeitet hast. Dann hast du Auszeichnungen bekommen. Das muss ich auch nennen. Du hast 2016 den Monika Bleibtreu-Preis bekommen.
Ja, ja.
Den Förderpreis Neues Deutsches Kino.
Ja.
Den Hessischen Film- und Kinopreis.
Ja.
Und dann warst du nominiert beim Sundance Film Festival.
Ja.
Wie ist das passiert? Für was?
Da haben wir eine bayerische Komödie gemacht.
Mhm.
Wir drehen keinen Film mit einer Kollegin zusammen. Das haben wir alle selber wirklich aus dem Boden gehoben.
Mhm.
Und dieser Film, wir haben dann eine Firma beauftragt, die den dann bewirbt oder einsendet bei all diesen Festivals. Und dann wurde in Los Angeles, wurde der dann da gezeigt. Aber ich war gar nicht da, also niemand war da.
Niemand war da.
Und dann kam diese Nachricht, das ist da so. Aber ich will auch, um die Besonderheit daraus zu nehmen, es verläuft im Sande.
Okay.
Und es hat...
Es hat nicht die Wichtigkeit.
Es hat im Grunde genommen gar keine.
Okay, also sogar.
Es liest sich schön und man schreibt es rein oder ich schreibe es rein und schrieb es rein. Und es ist bis auf das innere Ereignis, wenn es dann geschieht, hat es keine weitere Konsequenz.
Ja.
Vielleicht jetzt hier in der Ansage.
Ja.
Aber ich möchte sie gerne relativieren.
Ja, das ist okay. Kannst du machen. Dann arbeitest du auch selber als Coach für Auftritt und Stimme, wenn wir auch drüber sprechen. Und du hast auch immer wieder gedreht. Und ich glaube, letzte Woche hast du gerade erst gedreht. Ja, da bist du bei Insta verfolgt mit Johanna Semmelrogge.
Und ihrem Vater und Martin.
Martin, echt?
Semmelrogge, ja. Ja, großartig.
Was war das? Was habt ihr gedreht?
Wir machen auch wieder einen selbstfinanzierten Film. Mhm. Name Maske aufgenossen.
Oh, okay.
Corona in der DDR.
Oh, als wäre es gäbe es noch die DDR?
Als gäbe es die DDR. Okay, cool. Wir nehmen das fiktiv rein. Eine gekannte Vergangenheit, aber nicht mehr existierende. Also einen bekannten Ort, auch in seiner Funktionsweise. Mhm. Und nehmen etwas, ein Ereignis, das uns alle verbindet. Die DDR verbindet ja nicht alle.
Ja.
Nehmen wir rein und behandeln es herzlich, humoristisch, grotesk. Mhm. Gehen also in diese wirkliche Themen rein, die man nicht beantworten kann im Nachhinein, wie man sie hätte besser lösen können. Mhm. Und mutmaßen uns auch nicht an, eine Antwort zu haben, sondern wir versuchen jetzt im Nachhinein zu sagen, Leute, lasst uns verträglich jetzt wieder zusammenkommen und nicht sagen, ja, du hast, aber die haben und dann. Mhm. Sondern sagen, es war furchtbar, es war viel, viel falsch, es ist vergangen und es ist auch viel Unglück geschehen. Mhm. Aber jetzt können wir entscheiden zu sagen, wir möchten wieder zuträglich miteinander umgehen. Und das versucht der Film auf humoristisch sehr unterhaltsame Weise herzustellen.
Wann wird er laufen? Wann kann man ihn sehen?
Er soll fertig sein. Also ich glaube, wir sind jetzt fertig im September, sind wir fertig abgedreht. Da muss natürlich Postproduktion und so weiter. Wir müssen Geld besorgen, um die Postproduktion überhaupt zu finanzieren. Mhm. Wir haben da auch ein Crowdfunding etabliert. Und das kann man dann auf der Instagram-Seite Maske aufgenossen, kann man dem auch nachgehen, wenn das einen interessiert. Und dann wird der Film rauskommen Beginn nächsten Jahres und im Vogtland, wo wir auch drehen, an der tschechischen Grenze, da wird er dann sicherlich auch im ein oder anderen Kino laufen. Mhm. Aber das ist auch immer so eine Sache, darf er dann vielleicht auch gar nicht und wird er auch nicht, weil er bei Festivals erst laufen soll. Ah, da gibt es dann so Richtlinien.
Ja,
ne?
Stimmt.
Und dann, also hat auch was damit zu tun.
Ja.
Sind Festivals an uns interessiert oder das sind dann so andere Wege dann möglicherweise.
Spannend. Und hast du das mitgeschrieben, das Buch?
Nein, aber wir schreiben quasi, jeder schreibt mit, jeder und jeder, weil es gibt eine Erzähllinie, die ist da, die Geschichte ist da, aber die Dialoge werden komplett improvisiert.
Oh.
Und das macht wahnsinnig Spaß.
Und das macht Spaß,
ja,
oder?
Ja, wahnsinnig, wahnsinnig.
Und das ist toll.
Ja, ja.
Wow.
Dieser Film, der in L.A. bei dem Sundance lief, übrigens mit Wir drehen keinen Film, der war genau das gleiche System. Es gab die Geschichtslinie und die Dialoge werden improvisiert.
Improvisiert.
Ja. Das liegt mir sehr.
Das liegt dir sehr? Ja. Oh, wie schön.
Ja.
Das ist was sehr Schönes.
Ja.
Eine schöne Sparte des Schauspiels, wenn man das macht oder gerne macht.
Ja.
Ja, erinnere ich mich. Ich habe in meiner, muss ich kurz erzählen, nach meiner Ausbildung an der Stage School habe ich noch ein Jahr bei Jens Weißer gemacht, ein Theateraufbaustudium. Und da haben wir nur improvisiert. Ich habe immer gesagt, bei ihm habe ich improvisieren gelernt. Wir haben so viel improvisiert, ein Jahr lang. Ja.
Ein Jahr lang?
Ein Jahr lang, ja.
Und dann täglich, oder?
Ja, das war jeden Tag, Montag bis Freitag.
Super.
Richtig, das war nur
viele
improvisieren.
Viele Stunden täglich?
Ja.
Super.
Ja.
Und hast du es dann in deinem weiteren Leben aufgegriffen, in manchen Momenten?
Das habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, diese Grundfreiheit, die man auf der Bühne braucht zum Reagieren, vielleicht kommt die vom Improvisieren.
Ja.
Oder?
Ja, es gibt ja durchaus, also es ist auch eine Typfrage, also auch eine Charakterfrage. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die lieben das, gerade den Fehler, weil sie dann abgefragt werden in ihrem Reaktionspotenzial. Dann gibt es natürlich auch andere, die anders reagieren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Die dann hängen an dem, wie es sein muss
eigentlich. Ja, genau.
Ja, ja, ja. Ach ja, herrlich, improvisieren. Dann wollte ich fragen, du spielst aktuell in Mannheim bei den Comedian Harmonists.
Ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja ein Gesangsstück. Ich habe es nie gesehen, aber ich kannte immer Leute, die es gespielt haben.
Ich glaube, das wird generell in folgender Weise gemacht.
Ja.
Es gab den Eberhard Fechner. Es war der oder ist der einzige Autobiograf über die Comedian Harmonists. Ein großer Freund, der in der Nachkriegszeit durch ein Grammophon in einem Lager das hörte und so weiter, wirklich da in der damaligen Zeit beeinflusst wurde, die verfolgt hat und das einzige Buch über sie geschrieben hat. Über 900 Seiten, eine Biografie über die Comedian Harmonists.
Aha.
Und anhand dieses Buches, da gibt es auch immer, ich habe den Abend auch parallel, während wir in Mannheim geprobt haben, ein Kollege, der Bass von uns, der spielt es auch in Saarbrücken.
Ach.
Und dann sind wir zum Staatstheater Saarbrücken und haben seine Vorstellung. Es gibt, das sind die gleichen Sätze. Es ist quasi wie ein Stück, aber es ist immer eine Romanadaption.
Aha.
Also aus dieser Biografie ist kein Roman.
Ja.
Diese Biografie wird adaptiert, man kann das natürlich anordnen, wie man will. Und dann werden die Stücke reingesetzt, für die man sich entscheidet, dass man sie vorführen
möchte. Ist auch verschieden in den Inszenierungen.
Absolut. Aber natürlich haben
Klassiker,
alle, es kommt da überall das Gleiche
Kaktus
vor.
Und so.
Nur
ja.
unterscheidet sich, in was für einer Zeit setzt man es an. Ne? Moderner oder Vergangenheit, also Realzeit damals. Und ja, wir haben das uns in die damalige Zeit reingesetzt und haben es in Schwetzingen, im Schlosstheater Schwetzingen gespielt und machen die Wiederaufnahme im März 2026. Auch wieder in Schwetzingen.
In Schwetzingen.
Ja, Schlosstheater.
Schlosstheater Schwetzingen.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist ja Weltkulturerbe.
Ich weiß es
Auf
nicht.
Jeden Fall ist es wahnsinnig, wird da drauf geachtet. Also du darfst noch nicht mal mit der Jacke in den Zuschauer Innenraum reingehen, weil das sind Original Kissen. Und die Lacke und so weiter. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Also wirklich. Ja.
Und du hast eine Sprechrolle. Also
ich spiele den Eberhard Fechner.
Du bist der Biograf.
Ich erzähle das Leben, den Werdegang und das Leben der Comedian Harmonists. Und sozusagen, ich erzähle, ich schaue drauf und bin aber auch in ihrem Leben mit ihnen dabei, während sie...
Als Freund, Begleiter irgendwie.
Als Liebender. Es ist ja diese Liebe, die er zu den Comedians hatte.
Ja.
Ja, in der Liebe zu ihnen schaue ich auf sie, erzähle von ihnen und gehe mit ihnen.
Das ist sehr schön. Mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, während ich mit dir darüber spreche, dass ja Comedian Harmonist, das Wort Comedian habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Oh, so Momente hat man im Leben manchmal. was war bei Ihnen Comedian? Ich kenne ja nur, also der kleine grüne Kaktus und dass Sie halt also in Harmonien gesungen haben. Das war ja das Besondere, aber was ist
das Lustige?
Das Lustige.
Ich glaube, es ist kurz runterzubrechen, Nachkriegszeit.
Ja.
Und haben quasi Banalitäten, haben versucht, den Alltag in eine Leichtigkeit, in eine humoristische Leichtigkeit zu bringen, unterhaltsam und wirklich erquicklich.
Mhm.
Also die Harmonien, das ist das Mitreißende. Die Musik greift ganz tief in einen rein und dieser tiefe Eingriff, den haben sie wirklich in Humor und Leichtigkeit verwandelt oder kreiert und das hat eingeschlagen, das ist jetzt zynisch wie eine Bombe, also die eine positive damals, ne? Und Welterfolg.
Welterfolg, ja, Wahnsinn. Ja. Sehr interessant. Jetzt wollen wir mal sprechen über deinen Weg, Michael.
Ja, Eva.
Also, wie kommt man an die Hochschule für Musik und Theater? Beziehungsweise, was war der Weg dahin, dass du dich da beworben hast? Wie hast du angefangen?
Also, ich war 8 Jahre alt. Mhm. Ich war auch Scheidungskind. Mhm. Meine Eltern haben sich geschieden. Das ist wichtig, das zu erwähnen. Weil ich war 3, als ich meine Eltern haben scheiden lassen. Mein Bruder war 6. Und dann war ich 8-jährig. Und meine Mutter war alleinerziehend. Und ich bin mit meiner Mutter damals in die Schulaula gegangen, weil da gab es eine Theatervorführung. Mhm. Das war Clown Dimitri.
Aha.
Und der Clown Dimitri damals, den sah ich und da war ich auf eine Weise glücklich, wie ich ihn sah, durch diese Parallelwelt eines Clowns, durch diese zweite Realität mit so viel Humor, wie ich es bis dato nicht gewesen war, auf eine Weise glücklich durch diesen Humor. Und da habe ich mir gedacht, Menschen von der Bühne her so glücklich machen, wie mich dieser Clown glücklich gemacht hat, das möchte ich auch hauptberuflich.
Oh, mit 8.
Ja.
Oh, wie toll.
Ich kann mich noch erinnern, ich war
Wahnsinn.
Dann neben der Aula oder in dem Foyer Und dann fragte ich mich, wie mache ich es? Also wie werde ich dann Menschen auf diese Weise glücklich machen, wie dieser Clown? Auch übers Komödiantische, Humoristische.
Ja.
Ich wusste es nicht. Nur es war mir klar, ich werde es auf meine Weise. Welche Weise das sein wird, wusste ich nicht. Aber meine, ich werde sie finden.
Wahnsinn, Wahnsinn, so früh.
So früh.
Und dann?
Hat mich das begleitet und dann wurde ich jugendlich. Mit dem Jugendlichen, so ab 13, 12, 11, 12, 13, kam die Nähe zu Hollywood. Da kam dann auch sicherlich so ein Wunsch, in die Medien zu kommen. RTL Samstagnacht, das war damals, war ich wahnsinnig hinterher. Mhm. Mirko Nonchef, Wiegald Boning, Olli Dittrich waren für mich ganz, 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 ganz große Komiker damals. Mhm. Und mein Vater, Musiker, Geiger, damals an der Oper- und Beethovenhalle in Bonn, 35 Jahre.
Ach, ich kenne dich ja gar nicht. Wie lustig lerne ich heute kennen. Auf dieser Art, ja.
War auch, der ist sehr viel da mit der Geige auch gemuckt, wie man das ja nennt. Mhm. Und damals beim Milowitsch. In Köln, im Milowitsch-Theater.
Den liebe ich so sehr. Das ist,
hat er Muckenauftritte gehabt mit der Geige und hat damals meinen Wunsch zu drehen, also eben in diese erste Samstagnacht, und das war ja Anfang 90er, das war ja alles noch in Köln. Und hat es geschafft, mich da zu einer, das war erst über die Agentin, glaube ich, Frau Schwarz, heißt die, zu bringen. Ich bin dann auch in diese Agentur reingekommen und hatte dann meine ersten Drehtage und irgendwie, ob das über meinen Vater lief oder über die Agentin Schwarz, das weiß ich nicht mehr, gab es dann, hat Jackie Drexler, der Produzent von RTL Samstagnacht, Pacific Productions, mit Hugo Egon Balder zusammen, aber der Hugo Egon Balder war nicht mit da im Begriff, sondern nur der Jackie, haben RTL Samstagnacht für Kinder aufgesetzt.
Echt? Okay.
Und so wie es der Zufall wollte, kam das dann zu mir, ich kam dann zum Casting und wurde dann einer dieser dieser festen Comedians.
Okay.
Das wurde produziert für Nickelodeon, hieß Alles klar. Und von der gleichen Produktionsfirma nach dem gleichen System.
Ja.
Und das Ganze war dann, wir haben dann 9 Folgen gedreht. Ich bin dann auch von Fulda, dort war ich auf der Schule mit meiner Mutter im Hessischen in Fulda, bin ich dann für ein Vierteljahr nach Bonn gegangen, habe ich die Schule gewechselt.
Echt?
Da extra in die Schule reingekommen. Mein Vater war dann aber auf Amerika-Tournee. Glücklicherweise war seine Mutter da.
Okay.
Die hat mich dann betreut, wunderbar, die Omi, so nannten wir sie.
Ja.
Und wurde dann, bin morgens zur Schule, wurde dann mit dem Fahrer von Bonn nach Köln gebracht, hab dann dort gedreht, hab abends noch Texte gelernt, Hausaufgaben gemacht. Morgens, also so ging das dann 9 Wochen lang für 9 Folgen.
Aha.
Und beim Abschlussfest sagte dann der Redakteur damals zu mir, Michael, wenn du, ich war 14, wenn du 19 oder 18 bist, dann bekommst du deine eigene Show.
Okay.
Und dann war ich schon in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater, um die Frage zu beantworten, wie hat man den Weg genommen?
Ja.
Wollte ich dann im Laufe meiner Pubertät wegkommen von den Medien, und da war Gerd Voss.
Ja.
Mein ganz großer
Held, bestimmt.
Ganz großer Held, das glaub
ich.
Richtig.
Ja, natürlich.
Um das Mediale noch abzuschließen, war dann, als ich hier die Aufnahme, also studierte, kam dann eben dieser Redakteur hierher, sagte, Michael, du bist jetzt 18 oder 19.
Ja.
Und wir gehen mal frühstücken, also brunchen. Da waren wir in Blanden und Blom.
Ja.
Und dann saßen wir da zusammen und dann sagt er, ja, du bekommst auf Sat.1. Der war sehr einflussreich.
Ja.
Also der hat auch, ich will jetzt da die Namen nicht nennen, zwei der berühmtesten Comedians, die aktuell noch mit zu den berühmtesten in Deutschland gehören, dessen Macher war er.
Krass.
Und der hatte diesen Einfluss und sagte, du bekommst jetzt auf Sat.1 deine Show, Solo-Show.
Wirklich?
Ja. Kam, da saßen wir hier bei Blatt und Blumen.
Okay, und dann?
Und dann habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Weil ich will zum Theater, ich möchte Gerd Voss und Schiller und Goethe und habe mit Marianne wunderbar intensiv genau an diesen Texten auch gearbeitet und war beseelt und beflügelt davon.
Ja.
Er war not amused, ließ mich auch das Brunch bezahlen.
Ja.
Und schrieb mir noch einen definitiv, wenn nicht sogar zwei Briefe nach dem Motto, es gibt 10.000 Schauspieler,
ja, ja.
1.000 können gerade davon leben, 100 gut und ja. 5 haben 3 Häuser und ja. die kennen wir doch alle und willst du nicht einer von denen werden?
Ja.
Hab's dann wieder abgelehnt und dann war vorbei.
So hat er an dich geglaubt. Das ist doch eigentlich Wahnsinn, oder nicht?
Ja.
Ist im Nachhinein, wie fühlt sich das im Nachhinein an für dich?
Ja, das ist eine sehr wichtige, mich begleitende Frage gewesen.
Ja.
Ich war dort sehr, sehr geschätzt, sagen wir es mal so.
Ja.
Oder sagen wir es andersrum. Es wurde immer hochtalentiert gesagt. Mhm. Mich hat das damals wahnsinnig unter Druck gesetzt. Mhm. Und ich weiß immer, ich war zu Hause, ich habe die Texte vorbereitet. Und ich habe mich gefragt, alle sagen immer, du bist so toll und du bist so talentiert. Und ich wusste nicht, was das Talent ist.
Tja.
Ich kam nicht dahin. Ich konnte, ja. dass von dem gesagt wurde, dass ich es hätte.
Ja.
Ich hatte keinen Zugriff.
Ja.
Das hat mich wahnsinnig unter
Kann
Druck gesetzt.
Verstehen, ja.
Und ich habe immer gedacht, und es war so ein Zufallsgenerator.
Hm.
Und ich hatte immer den Eindruck, ich treffe ihn auch ganz oft nicht.
Ja, aber das war subjektiv von dir.
Von mir.
Ja.
Mhm. Und ich hab mir damals gesagt, ich will so nicht arbeiten, mhm. leben, arbeiten. Mhm. Und ich, ja, und das, also es hat mich sehr unter Druck gesetzt, nicht zu wissen, was mein Talent ist und mhm. wenn ja, wo es ist, beziehungsweise wie ich es ansteuern, beziehungsweise bewusst damit ja. agieren kann.
Ja.
Und jetzt wichtig, um auf deine Frage zu antworten, mit der Pubertät kam dann der Sinn und das Bedürfnis nach Hochkultur, nach wirklich, also nach blöd, Geist, also nach wirklich Inhalten. Ich war ein großer und bin ein großer Fan von Goethe gewesen.
Mhm.
Gedichte eben auch mit Marianne.
Mhm.
Und ich möchte jetzt gerne jetzt auch zu Marianne lenken.
Ja, unbedingt.
Aber,
ja, ja.
Ab dann, ich wollte erst nach Leipzig. Ich habe mir alle, damals waren das ja so Prospekte, da gab es ja kein Internet noch, oder ich hatte es nicht und kannte es nicht. Habe mir die Prospekte kommen lassen und die künstlerischste Schule meines Erachtens nach war die Leipziger.
Mhm.
Da hat man Maskenspiel, kriminelle Arte,
ja, schön.
Expressive Masken und so weiter. War da auf Vorsprechen. Und kam auch in die letzte Runde. In der letzten Runde sagte der Professor da, sagte er, Grimassen schneiden lernen Sie bei uns.
Okay.
Das war die Ansage.
Okay.
Und dann kam ich nach Hamburg, habe vorgesprochen und habe mich da bei dem Vorsprechen schon sehr wohl gefühlt und habe es geschafft.
Mhm.
Und dann würde ich im Nachhinein verkürzt sagen, man kommt dahin, wohin man passt.
Mhm.
Und in Hamburg wurde ja zugewiesen, oder die SprecherzieherInnen und Sprecherzieher haben gesagt, den will ich. Ne?
Ja,
so,
ja.
Ich glaube, Marianne hat mir das auch mal so erzählt, dass während der Aufnahmeprüfung, da gibt es ja natürlich, sagen wir mal, Arbeitsfelder, die in den jungen Menschen gesehen werden. Mhm. Und da hatte Marianne, ich hatte einen ganz harten S-Fehler.
Ja.
Das war so und zu vorne und so.
Oh, okay.
Und da hat, zumindest hat mir Marianne das mal so erzählt, wurde das diskutiert, ja, und was ist denn da? Und da sagte Marianne, das kriege ich hin. Das kriege ich hin.
Ja,
das,
ja. Oh, toll.
Und kam so zu Marianne und das Tolle an Marianne war, das ist jetzt eine positive Unterstellung an sie, aber ich glaube, es war ihr auch eine Freude, dass ich die klassische Literatur so mochte und
Bestimmt.
Die Gedichte.
Bestimmt.
Das heißt also, sie musste nicht zu mir sagen, ja, kannst du mal, willst du mal bei
ja.
Goethe gucken, sondern
ja.
sie hat das, glaube ich, gespürt und sagte, was willst du machen?
Mhm.
Wo, ne, wo habe ich deine Leidenschaft?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, Goethe, Schiller.
Mhm.
Sagt sie, super,
wunderbar,
die großen Balladen, zack,
dabei,
zack, sofort, sofort.
Ja, hat sie sehr geliebt auch.
Und,
ja.
und da hat Marianne, die ja auch Schauspielerin war,
ja.
habe ich eben auch neben der tollen sprecherzieherischen Bildung von ihr natürlich,
ja.
habe ich aber auch essentiellstes Schauspielerisches
ja.
von Marianne gelernt.
Ja.
Nämlich sie war so dahinterher, die Text lesen, auf die Fantasie wirken lassen, welches Bild wird ausgelöst, dieses Bild immer mehr konkretisieren, wirklich auch beim Einkaufen am Supermarkt vom Gemüse, einfach denk an den Text, lass das Bild immer klarer werden und dann diesen inneren, wie sie es nannte, Kinofilm, der sich vor deinem inneren Auge abspielt, wenn du das sprichst, dieses Bild in die Sprache legst, dann kommt's an.
Ja.
Und da war Marianne so dahinterher.
Ja.
Und das hat sie so kultiviert.
So sehr.
Sie hatte in mir auch einen großen Freund dieser Handhabe.
Ja, ja.
Und das ist etwas, wo ich immer wirklich an Marianne denke und der innere Kinofilm.
Ja.
Es hört sich jetzt extrem simpel an.
Ja.
Aber es ist so wichtig.
Es ist das, worauf es ankommt.
So wichtig. Ja. Und sie hat eben in der Sprecherziehung, weil Texte. Und das Gleiche gilt auch für die Töne. Es muss das Bild drunter liegen, auch im Ton, im Laut, in allem.
Ja.
Und sie hat das so angefüttert, sie hat das so kultiviert und somit war auch, und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, die Sprecherziehung eben bei Marianne auch eine Schauspielschule.
So ist das, so sehe ich das auch. Sie hat zum Beispiel, als ich Kind war und Klavier geübt habe, hat sie immer gesagt, erzähl eine Geschichte, was siehst du, was passiert bei meinen Stücken.
Siehst du schon beim Klavierspiel.
Beim Klavierspiel. Ist das ein Wald oder was auch immer.
Ja.
Hat sie immer gemacht. Und meine Erfahrung beim Coachen ist, wenn ich mit Leuten arbeite, ich bringe manchmal bei, wie man Sachen betont. Ne?
Ja.
So Hauptwort, Verb. Sehr, sehr simpel. Und dann sage ich den Leuten, aber in Wirklichkeit müsst ihr nicht über Betonung nachdenken, sondern das Bild sehen. Und wenn ihr das Bild wirklich seht, ist die Betonung automatisch richtig.
So ist es.
So ist es.
So ist es.
Man kann von zwei Seiten, man kann alles technisch machen, so, oder man sieht das Bild.
Da möchte ich an Zadek anschließen, Peter Zadek. Zadek sagte, und der hat mich damals, das war die letzte Produktion vorletzte Produktion in Zürich, die ich gemacht hatte, und er sagte einmal eines Morgens zu mir, du kannst machen, was du willst, wenn du meinst, was du sagst.
Ja.
Und das war für mich einfach ein Kosmos eröffnet.
Ja.
Und das ist das, was Marianne auch meinte mit dem dein Bild, deine Geschichte, deine Meinung, dein Meinendes dessen sehen. Und dann ist alles da. Dann stimmt
alles
auf deine Weise.
Und dann, das Interessante ist, wenn ich ganz klar in meinem Bild bin, dann erst kann mein Publikum auch ein Bild haben,
so ist es,
was gar nicht mein Bild sein muss.
Ja, richtig.
Oder?
Richtig, richtig. Weil, das ist jetzt auch eine Vermutung, aber ich glaube, ich würde so sagen, wenn du diesen ehrlichen Punkt, deinen ehrlichen Punkt, also den fantastischen im Sinne der Fantasie hast, bist du in diesem Resonanzraum, so nennt man das, wo die Schwingung im Gegenüber Anklang findet und dann auf die spezifische Art und Weise deines Gegenübers kommt das eigene.
Ja.
Und dann funktioniert es.
Ja.
Also wenn man von Funktion spricht.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja.
Ja,
ja. Ab, ja. So toll. Ja. Das ist mir eine Meinung. Oh, schöne Folge. Oh, Leute. Jetzt wollte ich noch was fragen. Moment, ich muss mich konzentrieren.
Ich habe
zwei Fragen an dich.
Ja, bitte.
Du hast einmal den Satz gesagt, du bist Scheidungskind und das ist wichtig für die Geschichte, die du jetzt erzählst.
Ja.
Ich habe es nicht kapiert. Was war das Wichtige daran, dass du einen in der Parallelwelt einen Trost gefunden hast?
Ja,
ja, gut.
Genau, also diesen Beisatz, dass der Clown mich so glücklich machte, wie ich es bis dato noch nicht gewesen war.
Ah ja, gut, das verstehe ich.
Das war,
okay,
und das war, wenn man das tiefenpsychologisch ist, auch wichtig zu sagen, im Nachhinein, dass man eine Welt kreieren kann, und wir waren ja schon in der Fantasie und sind es jetzt, eine Welt kreieren kann, die, wenn man jetzt sagen will, den eigenen Wünschen entspricht.
Mhm.
Ich habe jetzt bewusst das Wort Kontrolle nicht gesagt, sondern, also ich glaube, schöner und wichtiger ist es, eine schöne Welt, eine Welt, die einem gut tut, die Freude macht, herzustellen und diese Freude auch zu teilen, eben zu geben.
Ja.
Und das ist sicherlich der. Wir können jetzt, wir springen jetzt viel, aber wir dürfen die Themen nicht vergessen. Ich würde, ist auch wichtig, finde ich ja. Also ich höre auch gerne Podcasts und immer dann, wenn es ehrlich und tief wird, dann wird es interessant. Und ich würde sagen, diese Welt war sehr für mich wichtig. Ich habe Psychotherapie gemacht, aber erst mit Ende 30 und durchtherapiert 100 Stunden, drei Jahre, wirklich sehr dichtmaschig, engmaschig. Also man einen tollen Therapeuten gehabt.
Was, welche Richtung hast du gemacht? Verhaltenstherapie?
Ja, genau. Oder, und Tiefenpsychologie.
Okay.
Also der hat mir das auch wirklich, ich habe den mal gefragt, weil, habe ich gesagt, Herr so und so, was machen Sie?
Ja.
Und weil er hatte auf der Webseite eine viel. Also er hat, und hat gesagt, ja, bei Ihnen Tiefenpsychologie und Verhaltenstherapie. Ja, das finde ich okay. Gut, finde ich gut. Also erstmal so Quellforschung und dann Verhalten
wichtig,
ändern.
Wichtig, ja, total. Ja.
Und, aber das wollte ich sagen, ich habe immer gedacht oder schon immer so gewähnt, die Wunde ist Antrieb. Also ich habe das, hab das gespürt, es gibt auch von Hermann Hesse, glaube ich, einen Briefwechsel mit Rilke oder ich weiß nicht, wo ich glaube Hesse sagt, oder der eine empfiehlt dem anderen, auf jeden Fall macht doch mal eine Therapie. Und damals noch freudianisch. Und der eine sagt zum anderen, was nützt mir die desinfizierte Seele im Hinblick auf die Kunst? Und da, das klingelte dann bei mir, Und dann habe ich aber irgendwann mal habe ich das nicht mehr ausgehalten und war wirklich meiner Lebenskräfte entraubt und war depressiv, saß ich vor mich hin und habe gesagt, ich muss das jetzt machen. Und dann war auch die Angst nicht mehr da, dass ich den Antrieb verlieren könnte für diesen Beruf. Weil ich habe immer so hinten gedacht, die Wunde ist...
Nicht, wenn das zu heile wird, dass du keinen Antrieb mehr hast. Und
das Interessante ist, ich bin jetzt... Heile ist man ja nie und die Themen sind da. Aber, aber ich kann das, wie man ja so sagt, wenn die Schmerzen kommen oder die Trauer kommt und so, dann darf die sein und dann hat die ihr Leben und vergeht genauso wie Lachen vergeht. Das ist auch ein Gefühl wie Lachen. Jedes andere, wenn man ihm erlaubt, da zu sein, den Gefühl, dann hat es alles seine Zeit. Der Schmerz wie die Freude. Also Freude bleibt ja auch nie ewig, aber wir lassen sie zu. Und die Funktionsweise ist sehr technokratisch, aber ist, glaube ich, auch wichtig, von Trauer ist, lebe sie und sie wird vergehen. Und ich hatte da mal eben Sprung, jetzt werde ich Coach auch und wollte dann ein Coaching machen, auch bei einer großen, großen Coaching-Firma. Hatte mich dann da auch angeschrieben, hatte ein und hatte ein ganz tolles Telefonat mit einem dieser Coaches da. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum Coach? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich Schauspieler und ursprünglich, aber jetzt Therapie und Dinge, so ein Lebenswandel und ging damals auf die 40 zu und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe warum lässt du die Schauspielerei, hat er erstmal gefragt. Das fand ich sehr interessant. Und dann, oder ja, warum lässt du oder warum entfernst du dich so davon, vom Theater? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich halte es nicht mehr aus, in diese Schmerzen zu gehen, in dieser Regelmäßigkeit. Ich hatte damals kurz den Hamlet hinter mich gebracht. Damals war es ein Geschenk. Es war einer meiner größten und wichtigsten. Ich durfte damals mit Joachim Meyerhoff in Zürich das machen. Und wie Joachim das gemacht hat, ich habe wirklich jeden Abend Rotz und Wasser geheult. Mit Masucci zusammen und so weiter. Und das war, und Edgar Selge und Franziska Walser. Und also ein Wahnsinn. Und ich wollte unbedingt, also wie Joachim das gemacht hatte, das durchdrang mich immer. Also es war, ich musste noch. Ich kam in die Lage, ich durfte, 37 Mal. Ich saß immer danach in Unterhose in der Garderobe, schaute wirklich fast eine Stunde. Niemand war mehr in der Garderobe. Ich habe alle Lichter ausgemacht. Irgendwie ein Loch in die Luft. Ich brauchte auch gar nicht mehr. Ging danach 3 Stunden durch Stuttgart spazieren. Und habe danach noch Akquise gemacht zum Drehen und nebenher irgendwie House of Cards laufen lassen und Kinderriegel gegessen. Weil ich Alkohol nicht, nie war, aber Zucker, Zucker war dann meine Sache. Und diese tiefe Erschöpfung, diese unfassbar, diesen Körper, diesen, also wenn man dann wirklich jeden Abend weint und da reingeht in dieses, in diesen Tod und sich dann diesen, den Körper jedes Mal in diese tatsächliche Erschöpfung bringt. Ja, also dieses ihm, sich dem Preis gibt, diesen Schmerzen. wo ich habe gesagt, ich will es nicht, weil ich es nicht mehr kann. Mhm. Ich habe die Kraft nicht mehr dazu. Man lässt wahre Lebensenergie da.
Ja.
Und dann kommt eins hinzu, man weiß nie, ob, also wann und ob überhaupt man die nächste Rolle bekommt. Mhm. Die Bezahlung, der zeitliche Aufwand. Mhm. Ich wurde 40, keine Kinder, immer alles schön klein auf kleiner Stufe gehalten, irgendwie Einzimmerwohnung in Berlin, Haferflocken, kein Auto, keine Familie. Da kommt man allein sehr weit. Aber mit dem Leben verändert sich dann, also mit der Zeit verändert sich was. Und dann habe ich, und mir fehlten die Kräfte und der Wunsch nach auch ja Geld. Und da habe ich gedacht, ich muss was ändern. Und so kam es mit dem Coaching. Und da hatte ich dieses Gespräch und dann sagte der, warum hast du es sein lassen? Dann habe ich ihm genau das erzählt. Und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt, und dann sagt er, warum gingst du in den Beruf? Und dann habe ich das erzählt mit dem Clown und mit dem Glücklichsein und sagt er, ist doch super. Du bist doch jetzt wieder an dem Punkt, wo du warst als Kind. Die Freude an der Sache, der Humor.
Ja.
Du bist doch da jetzt wieder, du warst in der Tragik und du warst im Schmerz. Du hast den Schmerz beseitigt, professionell, medizinisch.
Ja.
Du bist wieder im Kinderschuh.
Ja, cool.
Sagt er, freu dich doch, du bist im Humor, du bist in deinem
Grundvision eigentlich.
In deiner Grundintention wieder drin. Ja, oh, und das hat mir wirklich was eröffnet.
Ich verstehe das so sehr.
Das fand ich super. Also hat mir dieser Coach, und ich bin nie zu dieser Firma gegangen, ich habe mich bei dieser Firma nie für viel Geld ausbilden lassen, aber ich hatte dieses Gespräch, das habe ich nie vergessen. Bin ich dem noch immer dankbar. Wenn er es hört, danke. Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Ja. Ich muss was dazu erzählen.
Bitte.
Ich habe sofort ein Gefühl, was ich erlebt habe auch. Ich war 16, glaube ich, 16, 17 und habe gesehen Johnny Johnson, ein Stück von Kurt Weill, als Abschlussproduktion der Stage School.
Ja.
Und ich habe das Stück gesehen und habe danach mich entschieden, dass ich Schauspielerin werden will.
Ja.
Und dann habe gesagt, ich möchte Menschen berühren und zum Fühlen bringen, weil die das bei mir ausgelöst haben. Genau diese Geschichte.
Ja.
Und dann ist ja mein Weg auch wechselhaft gewesen. Ich habe gespielt und dann habe ich meine Kinder bekommen und habe angefangen zu unterrichten und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich meine Vision verleugnet mit dem Spielen und habe so gestruggelt. Und jetzt merke ich, als Coach mache ich genau das. Ich unterstütze Menschen dabei, zu berühren und Menschen zum Fühlen zu bringen.
Ja, ja.
Jetzt von hinter als Unterstützung als für die, Lehrende, die dann auf der, als Lehrende. Aber ich habe das auch vor kurzem erst kapiert, dass ich meiner Vision treu geblieben bin.
Absolut.
Dieser Grundintention, was du sagst.
Und ich finde das so wichtig, weil du gesagt hast, ich habe meine Intention verraten.
Ja.
Da möchte ich auch nochmal zu etwas ganz Wichtigem hin, zur Schauspielschule. Erziehung, also auch fachliche Erziehung.
Mhm.
Es wird auch ein Ethos anerzogen.
Mhm.
Man hat ihn ja selber auch.
Mhm.
Und Lebenswege verändern, aufhören mit etwas, ist dann Verrat. Ist
wird man erzogen, ich
und
weiß.
Ist Schwäche nachgeben, falsch, ist keine Option. Und ich habe genauso gedacht, sehr, sehr lange.
Mhm.
Sehr, sehr lange. Und habe gemerkt, dass mich das in ein unglaubliches Leid gebracht hat.
Mhm.
Weil in dem Moment, weil du bist nicht flexibel.
Ja.
Es darf keine Variable geben.
Ja.
Und so viel in diesem Beruf, zumindest bei mir, von dem, was ich mir gewünscht habe, was geschehen soll, ist nicht geschehen.
Mhm.
Und wenn das nicht geschieht und es darf aber keine Variable geben, dann ist das Leid.
Richtig.
Und sonst ist man ja schwach und man verrät sich selbst.
Ja.
Und man, ne, man ist...
Ja.
Und da erstmal in ein... Jetzt wirklich überspringe ich zwei Aspekte. In ein anderes Gefühl zu der Sache zu kommen, weil Verrat ist ein Wort.
Mhm.
Scham vor zu sich zu sagen, ich kann nicht mehr und ich darf auch nicht mehr können und ich will es eigentlich nicht loslassen, weil es mir zu sehr weh tut. Aber ich kann auch nicht mehr und ich spüre vielleicht, dass wenn ich, und mir ging das so, dem Beruf, wenn ich bereit bin, in die Unsicherheit und den Schmerz zu gehen, den Beruf loszulassen, könnte sich für mich dahinter eine unglaubliche Freiheit ergeben, die ich davor noch nie hatte.
Mhm.
Und die selbst der Erfolg, von dem ich geträumt habe, mir nicht gebracht hätte. Weil das alles bindet. Hast du Erfolg, muss er bleiben.
Ja, natürlich.
Oder größer werden.
Ja.
Und dieses ganz aktive Reingehen und sagen, was weiß ich jetzt, ich habe mit dem Coaching auf der einen Seite, dann gleichzeitig auch mit Martin Semmelrogge gedreht, also läuft immer so parallel oder jetzt Mannheim, aber gleichzeitig bin ich auch dran, jetzt ich bin jetzt vor kurzem nach München gezogen und plane mit meiner Partnerin schauen, ob wir eine Familie gründen. Und da muss eine andere Lebenssituation her und ich bin innerlich bei mir unterwegs dahingehend, dass ich sage, auch als Sohn einer Ärztin, Psychotherapeutin ist meine Mutter, und dass ich sage, ich gucke vielleicht eine Ausbildung als Pfleger zu machen. Also wenn das alles jetzt so nicht wird, wie es werden könnte, jetzt mit Synchron kann man ja in München auch,
ne?
Und ist ja auch ziemlich dicht dort und habe da auch eigentlich gute Kontakte.
Ja.
Und oder aber auch drehen in München und so weiter, das oder jetzt die Coaching-Firma nach vorne bringen und so weiter, das versuche ich alles, aber es gibt jetzt auch, der Zeitrahmen ist auch kleiner geworden. Und um flexibel und frei zu sein, möchte ich bereit sein, jede Lebensbewegung mitzumachen, um mein Leben mich freilassen zu fühlen.
Ich wollte noch was Zweites sagen vorhin, was ich so cool finde an deiner Geschichte, dass du als Jugendlicher diese Sendung hattest, diese neuen Sendungen.
Alles klar,
und
Comedy.
Das, Comedy, alles klar. Und dass der Mann dir gesagt hat, mit 18 kriegst du eine Show.
Ja.
Und dass er dir das angeboten hat.
Ja.
Ich möchte mal sagen, das ist doch der Hammer.
Ja.
Weil es könnte doch auch einfach dir gesagt werden und nie wieder er sich melden.
Das stimmt.
Das wäre doch das Normale, was man erwartet.
Das ist eigentlich das Gängige.
Das finde ich eigentlich einen Hammer.
Ja, das stimmt eigentlich.
Und dass du das dann abgelehnt hast, das zeigt deine Größe, das finde ich auch cool. Oder deine Entwicklung oder was du dann anderes wolltest.
Meinen damaligen Stand.
Ja, deinen damaligen Stand.
Ja.
Ich finde das toll. Und dass du sagst mit dem Talent, das habe ich auch so gut verstanden, weil mir das halt auch immer gesagt wurde und ich habe es auch nicht greifen können.
Ja.
Was damit gemeint ist. Und im Nachhinein, es tut mir so leid für die junge Eva. Ich habe immer an mir gezweifelt.
Ja.
Und hatte wahrscheinlich einfach, was ist das Talent, das Direkte, was ich hatte oder so.
Ja.
Konnte ich damals auch nicht greifen und nicht genießen, sondern habe immer nur gezweifelt. Das ist schade. Und das höre ich bei dir auch, dass das auch so war.
Ja.
So.
Aber ich denke, es ist auch natürlich, oder?
Dass man
eine Zeit braucht.
Bestimmt ist das natürlich. Das ist wie man auch in der Jugend. Ich denke oft, ich bin jetzt 50, ich gucke meine Hände an und die Haut ändert sich zum Beispiel.
Ja.
Und denke ich, mit 20 hatte ich so schöne Haut, das war mir scheißegal. Ich habe nicht drauf geachtet.
Ja, richtig, natürlich.
So.
Ja, klar.
Das ist normal.
Ja, klar. Ja.
So, und das ist wahrscheinlich auch mit dem Talent so. Ich möchte jetzt fragen,
bitte.
Du wurdest aufgenommen auf der Hochschule. Das ist der Hammer.
Ja.
Weil es bewerben sich, ich weiß nicht, wie viele, 800 auf 8 Plätze.
Genau, 1%. Genau.
1% wird genommen.
Jetzt kann man immer 1200.
Ja. Und du hattest dann bei Marianne Unterricht, genau, sehr guten Unterricht. Wie war für dich die Ausbildung im Nachhinein sonst? Hast du dich auf den Beruf gut vorbereitet gefühlt? Oder hast du im Nachhinein das Gefühl, na, eigentlich hätte ich das und das und das auch gebraucht? Oder hat sich das eingelöst?
Wir waren vielermaßen, also hervorragend ausgebildet, würde ich sagen. Mhm. Damals auch wirklich einen großen Dank. Also ich würde auch sagen, die Ausbildungszeit, die Studienzeit in Hamburg war auch mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens.
Toll.
Ich habe es genossen. Ich habe es wirklich genossen.
Mhm.
Also wir hatten ganz, ganz tolle Professorinnen und Professoren an der Hochschule damals. Und das war mir damals auch schon klar. Wir wurden auch damals durchaus vorbereitet an die Schrecklichkeiten dieses Berufes. Also die wurden auch erzählt.
Mhm. Super.
Und es wurde jetzt nicht gesagt, wie man damit
umgehen
könnte. Da würde ich jetzt mal unterstellen, weil viele es ja wahrscheinlich nie so richtig können.
Ja, natürlich.
Und vielleicht auch, Weitergriff nie konnten.
Mhm.
Und dann vielleicht selber in eine lehrende Position gehen und jetzt klopft mein Herz.
Ja.
Ne? Jetzt kommen wir richtig eigentlich. Die Scheidung, das ist alles vorbei. Jetzt klopft mein Herz. Aber jetzt wird es richtig interessant. So.
Okay.
Nein, weil ich möchte Menschen nicht zu nahe treten.
Musst du ja nicht. Du musst ja gar nichts.
Ich würde sagen, wenn ich das so erlebe am Theater, ich glaube, dass die Menschen auch, die uns Marianne nicht, dazu komme ich zurück, ausgebildet haben, glaube ich, gewisse Dinge. Vielleicht haben die Menschen, die uns ausgebildet haben, den Schritt sind sie gegangen, dass sie den Raum verlassen haben des Theaters und in die Hochschule gegangen sind und die Fluchtmöglichkeit. Und ich glaube, das ist, an die halte ich mich, also einen Raum zu verlassen, wenn unangenehme Menschen da sind, das ist auch mein Mittel der Wahl mittlerweile. Und das bedeutet ja aber auch, dass ich eigentlich in der Auseinandersetzung die Situation nicht handhaben kann, weil ich merke, es überflutet mich, überlastet und überfordert mich. Und also gehe ich gerne raus damals und am Theater, in meinem Erstengagement hatte ich, würde ich sagen, die schlimmste Zeit meines Lebens. Es war einer der Haupt, würde ich sagen, Mobbing-Opfer vom Intendanten damals und seinem sogenannten Inner Circle. Und damals war ich aber so, auch mit dem, was du gesagt hast, Verrat der Intention, Verrat des Ethos, damals habe ich mir das nicht zugestehen können, zu sagen, ich bin zu schwach dafür. Ich wollte den Ruhm, ich wollte dabei sein, ich wollte in der Champions League, in die mich von 0 auf 100 kam, wollte ich bleiben. Mir war klar, dass es dort, Zadek hat, ich hatte eine tolle Zeit mit Zadek, muss ich sagen, aber gleichzeitig hatte er der erste Satz bei der Leseprobe, die wir hatten, sagte, hoffentlich bringt sich diesmal keiner um.
Okay.
Das ist natürlich in dem Moment, wo du so einen, und damals hatte ich schon 4 Jahre des damaligen Intendanten hinter mir und dann kommt Zadek. Zadek, mit Zadek zu arbeiten, war einer meiner größten Wünsche. Das löste sich ein.
Schön, ja.
Und damals habe ich immer so für mich das Innere, es ist kitschig, aber ich hatte dieses innere Bild, ich habe gesagt, ich bin von dem damaligen Intendanten irgendwie zerrissen worden. Ich fühlte mich zerrissen und leer, hohl, offen, wund an. Und ich habe mir gedacht, es ist so viel kaputt in mir. Es kann gar nicht mehr kaputt gehen. Also lege ich mein Herz in Zadeks Hand. Wow. Das war mein inneres Bild.
Wow.
Und obwohl das so war, mein Herz, ja. Heidedauts, kam Zadek, saß er immer auf seiner Chaiselongue.
Ja.
Und dann kommt er so, ich hatte das Glück und also wir machen dann, Liebling, kommst du mal zu mir?
Echt so?
Ja. Wirklich wie das Klischee, wirklich. Ja, Herr Zadek. Guckte er mir in die Augen. Er hatte, finde ich, die Augen eines Wolfes.
Okay.
Also er hatte Augen, die mir gezeigt haben, dass er alles sieht. Alles. Und in seiner Herzlichkeit zu mir sagt er, du traust mir nicht. Und ich saß ich kniete an der Chaiselongue und ich weiß, es geht mir jetzt durch den ganzen Körper.
Echt toll.
Und der Herr, da ist viel ungelöst. Yes, ja. Und dann, ich habe damals nicht geantwortet. Und das Schöne ist, er hat mir das gelassen.
Cool. Es war okay für ihn.
Es war okay für ihn. Weil wir uns wirklich. Also ich will das so gerne erzählen, weil ich finde das eine sehr wichtige Geschichte mit Zadek. Ich habe den Abend eröffnet zusammen mit Nicole Hesters. Sie war meine Spielmutter.
Toll.
Und ich ihr Sohn. Wir hatten Bernard Shaw, Major Barbara. Und wir hatten, glaube ich, einen 20-Seiten-Dialog, haben wir eröffnet, irgendwie eine Viertelstunde auf der Bühne alleine und hatten immer morgens viel mit Zadek allein geprobt. Und ich hatte den ersten Satz des Abends allein auf der Bühne. Und das war der erste Probentag demnach. Ich allein auf der Bühne und war natürlich wahnsinnig aufgeregt und sagte diesen Satz, ich weiß, ich kenne ihn nicht mehr. Und innerhalb dieses Satzes fand er den Raum, Also ich holte gar nicht Luft, wo er rein sagen konnte, du spielst so scheiße, weil du nichts weißt.
Hat er gesagt?
Ja. Und ich rieb meine Hände, ja, freute mich und sagte, darf ich nochmal, Herr Zadek? Und er, so oft du willst, Liebling. Und damit war es in Ordnung.
Das heißt, du hattest eigentlich keine Angst vor ihm, oder?
Nein, nein. Ja. Ich hatte mein Herz in seine Hand gelegt.
Und hast du ihm vertraut? Wenn man denkt, dass er dir das unterstellt hat, Eva. Ich habe es schon vorhin gesagt.
Richtig,
du hast ihm vertraut.
Ja, was? Ja, Mensch, guck mal.
Ja, du hast ihm vertraut.
Ich habe ihm, weißt du was? Das hat er wahrscheinlich gespürt.
Ich denke.
Ich habe ihm vertraut und ich war aber irgendwie sozusagen jetzt immer bereit für die Zerstörung oder das hat er wahrscheinlich.
Er wollte das testen vielleicht.
Ja, also weil er hat auch, und da möchte ich jetzt andere nicht mit reinziehen, er hat andere, und das Geschlecht lasse ich jetzt auch raus, hat er genauso vor den Kopf gestoßen.
Ja.
Mit so einem Satz.
Ja.
Und die haben zurückgeschossen. Und dann, ja, dann wurde es schwierig.
Haben sich angegriffen gefühlt.
Dann wurde es schwierig.
Ja, ja. Das Vertrauen nicht da ist. Wahnsinn, sehr interessant, sehr interessant.
Aber da zurück zur Ausbildung, ne?
Mit Zadek, sehr gerne. Ja, ja.
Und das war etwas, also mit Zadek hatte ich eine tolle Zeit. Und das war für mich und ist für mich eine berufliche Schatzkiste, weil er hat mich wirklich, also er hat nachdem der Intendant und seine Leute mich wirklich wirklich, ich habe immer nachts auch gedacht, ich höre Stimmen und ich habe mich leer gefühlt, ich habe gedacht, ich hatte kein Ich-Gefühl mehr und so weiter, okay. Also wirklich tiefste Erniedrigung und so weiter, über Jahre hinweg, also über ein Vierteljahr, der Punkt ist ja, ich hätte es, um zu verkürzen, ich hätte gehen sollen.
Ja, ja, na klar.
Zu gehen, hätte mir ja niemand verboten.
Ja, ja, ja.
War, ich sage jetzt auch mein Ego, genau, und da kommen wir zurück mit diesen Dingens, mit dem, ich will dabei sein und nicht verraten, durchhalten, stark sein und ne, das und ich bin und die dürfen nicht schwächen und die dürfen nicht über mich gewinnen. Ne, dieses viele da zusammen und sagen wir mal auch wirklich da schon, damals schon Stars und wenn die dann da mitmachen, die haben eine Schlagkraft, das ist ja,
klar.
Natürlich sind die stärker als du.
Na,
ich war 22, ich war der Jüngste im Ensemble.
Ja.
Und das war an der Hochschule, wenn er sagt, wie war die Ausbildung? Du wirst natürlich, damals 20 Jahre her, zu einem Kämpfer gemacht.
Krass.
Ne? Also, da war eine Sache in das weiß ich und das habe ich, ich weiß, dass Marianne hatte das, ich weiß, das wird ja geschätzt, also Verletzlichkeit wird geschätzt. Ich war sehr offen, ich halte das nicht für gut, das so als Speerspitze der Schauspielerei anzusehen und ist es auch nicht, aber das ist immer so viel diskutiert, kann jemand weinen, kann jemand nicht weinen, Joachim Meyerhoff schreibt ein ganzes Buch darüber, dass er es nicht kann und Joachim Meyerhoff, Kuss.
Ja, also natürlich.
Ein fantastischer Künstler.
Schauspieler, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen Blödsinn, dieses Thema. Aber ich konnte weinen und war bereit dafür, habe mich den Preis gegeben, auch damals schon. Und ich weiß noch, Marianne, aber ich habe das damals auch bei Marianne als alte Schüler. Sie sagte immer, wenn wir Texte gemacht haben, und sie sagte immer, halt das aus, halt das aus, halt das aus.
Ja.
Und da war ich immer, das war auch
Thema einsteigen, ne?
Ja. Da. Und tragen, halten.
Ja,
halten. Und das war eben schon, und da hatte auch Marianne, und da ist sie aber auch eine Generation gewesen.
Ja.
Das ist, wo, und es musste bei allen, es musste real was kosten.
Mhm.
Und du musstest real diesen, also halt das aus, tragen. Während der Text dann technisch perfekt transportiert wird. Das innere Bild, halt es aus, halt es aus, halt es, trag es. Und das ist weder gut noch schlecht. Das ist so in der Schauspielerei, weil wir gehen ja auch in Wunden. Insofern profund ausgebildet. Aber im Umgang, also das muss ich jetzt sehr, sehr diffizil, weil das ist ja jetzt, ne, wie spiele ich? wie gehe ich mit den Schmerzen oder mit den Emotionen, mit den schmerzhaften Emotionen im Spiel um? Wir waren jetzt eben gerade das Theaterleben. Mhm. Und Marianne hat einmal ganz toll, und da war Marianne wirklich wieder sehr konstruktiv. Mhm. Mit Halt das aus war auch nicht destruktiv, sondern es war eine Beschreibung einfach, ja. Ne, wo die, sagen wir mal, die kostspieligen Dinge.
Ja.
Und Marianne sagte zu mir am Ende unserer Zeit des Studiums, sagte sie, pass auf, zwei Dinge. Werd kein Alkoholiker und werde nicht sexsüchtig.
Hat sie gesagt?
Die zwei Dinge, ja.
Okay, krass.
Ja. Und beides war zu der damaligen Zeit, wo ich war, hochfrequentiert.
Wirklich?
Hochfrequentiert, ja.
Dass sie dir das gesagt hat,
ja.
Aber sie hat dich sehr geschätzt.
Und ich sie auch.
Ja, merke ich an dieser Aussage auch. Das sagt man ja sonst eigentlich nicht jemandem.
Und sie sagte auch das, was ich auch damals bei einem anderen Kollegen wiedergefunden habe, der auch selber sehr im Alkohol hing, sehr.
Mm.
Und dann, ich schätze diesen Kollegen, ich habe diesen Kollegen immer geschätzt, auch wenn er mir mit das Leben schwer gemacht hatte, weil er einfach zutiefst verbunden ist mit dem Beruf. Also das konnte ich schon auch trennen immer. Aber eben auch sehr im Alkohol von dem, was ich höre, hing, Vergangenheit.
Mhm.
Und der hat auch gesagt, und das sagte Marianne auch zu mir, und der sagt es dann einige Jahre später, das Gleiche, es kann im Alkohol ziemlich lange ziemlich gut gehen.
Mhm.
Aber irgendwann mal trägt das nicht mehr und dann wird es viel, viel schwieriger.
Ja, natürlich.
Und das sagte Marianne auch, sagte sie, pass auf, speziell mit dem Alkohol.
Mhm.
Und du wirst einige finden.
Mhm.
Da läuft es richtig gut und das hat Schusskraft
mit
dem Alkohol und hilft. Und, ne? Aber pass da auf.
Ja, interessant.
Und, ja.
Also was ich denke, was du jetzt gesagt hast über die Härte des Berufes, ich unterrichte ja schon lange und bezeichne mich als Stimmtrainerin. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, es reicht nicht, der Begriff. Ich nenne mich manchmal auch Mentorin, dass ich Menschen mehr begleite auch.
Ja.
Ich bin keine Therapeutin, aber ich bin so auf der Grenze dazu, dass ich Menschen stark machen will, diesen Beruf zu schaffen.
Ja.
Und ich denke oft, dass man da viel mehr Unterstützung braucht.
Ja.
Mit diesen ganzen Themen, die man hat. Das Mobbing, was du erlebt hast. Die Sache mit dem Ego.
Ja.
Wie gehe ich mit meinen Wunden um? Wie gehe ich damit um, dass ich auf der Bühne mich so öffne und so sensibel sein muss, aber dann eigentlich von meinem Umfeld am Haus fertig gemacht werde?
Ja.
Und dass man da mindestens eine Begleitung braucht. Eigentlich braucht man eine therapeutische Begleitung für
also
den Beruf,
etwas
oder?
Wirklich eine professionelles.
Was wirklich professionelles. Was diesen ganzen Part mit abdeckt.
Ja. Also wenn ich jetzt als Sohn einer Psychotherapeutin und selber durchtherapiert sagen würde, also ich habe jetzt auch nicht die letzte Antwort.
Ja.
Das, was das Professionelle bringen würde, ist nein, andersrum. Ich frage mich, ob es überhaupt, ich sage das jetzt wirklich ganz bewusst, und ich habe gestern auf dem Podcast, und da sage ich auch den Namen, weil ich den Mann sehr schätze, von Philipp Hochmeier, der gerade den Jedermann spielt.
Ja.
Und ist übrigens eine Rolle, ich würde unbedingt in Salzburg unbedingt.
Ich war die Botschaft schon.
Nein.
Botschaft und Glaube. In Lübeck habe ich gespielt.
Ja. Fantastisch.
Ja.
Fantastisch.
Ein Traum.
Ich liebe dieses Stück. Ich finde es großartig.
Das Stück ist toll.
Und freilich und so weiter.
Ja.
Und ich finde den Hochmeier, ich mag den
toller
wahnsinnig.
Typ. Ich habe ihn hier gesehen am Talier, ich glaube in den Räubern oder so.
Ja. Und
ich habe
letztes Jahr war ich in Berlin, habe seinen Jedermann.
Mhm.
Mit der Elektrohand Gottes, mit Razzelli, seine Performance gesehen, großartig. Und eben, jetzt, ich unterstelle dem Kollegen und ich bitte das zu entschuldigen, wenn ich jetzt einen Fehler mache, aber ich möchte da jetzt offen, weil ich ihn wirklich toll finde.
Mhm.
Also ich verfolge den so, ich finde den so einfach toll.
Mhm.
Und weil wir jetzt gefragt haben, wie, ist gefährlich. Jetzt wurde gestern der Hochmeier Salzburger Nachrichten gefragt in einem Interview, ja, was machst du denn so privat und so weiter? Ja, da wurde so ein bisschen gesagt, ja, was soll man privat, was man so privat macht und es interessiert ja nur das Werk und so weiter.
Okay.
Und nur das Werk. Und er sagt aber gleichzeitig, sagt er, ich mache dann das, ich mache den Werther, ich mache den Jedermann eigen, ich mache den Jedermann in Salzburg, dann drehe ich blind ermittelt und so weiter und von Rolle, von Text zu Text und Text und bin in einem inneren Gefängnis. Er hat ja jetzt auch ein Buch rausgebracht und versuche aus diesem Gefängnis rauszukommen.
Mhm.
Und dann sagte er diesen Satz gestern im Zug, habe ich es gehört, und wenn man mir das Spiel nimmt, werde ich depressiv.
Tja.
Und das ist das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit reden. Ich habe das eben gerade gesagt, diese Bereitschaft. Und ich habe gesagt, ich verstehe dich so gut. Lieber Philipp Hochmeier, ich verstehe, ich nachvollziehe deine Gefühle so. Das ist eine Anmaßung zu sagen, und ich meine das nicht so. Ich bin nicht weiter, sondern woanders. Ich habe so viel, also man kann es auch anders formulieren.
Mhm.
Er hat so viel Erfolg, es ist sehr gefährlich, was ich sage.
Mhm.
Er hat so viel Erfolg, dass er vielleicht spürt, was los wäre, wenn er ihn nicht hätte.
Mhm.
Er ist aber auch nicht gezwungen,
Klar.
den Schritt zu gehen und zu sagen, mein Leben ist gar nicht mehr lebbar, wenn ich spielen will und nicht kann. Weil er kann ja. Er hat ja mittlerweile irgendwie sogar ein Team, das ihn betreut, weil er das alles gar nicht mehr schafft.
Wirklich?
Und so weiter. Ja, sagte er, und Planung und Zeugs und so weiter.
Ich
freue mich sehr, lieber Philipp Hochmeier, für deinen Erfolg. Und verfolge ihn sehr gerne. Und lass mich auch sehr gerne von ihm in diese Welten, seine Welten bringen. Aber, also was würde jetzt so eine Begleitung bringen? Ich habe mir gestern, und ich will jetzt, man muss ja so offen sein, jetzt auch mal in so einem Podcast, auch wenn man so einen Namen nennen. Ich habe mir gedacht, so, jetzt habe ich mir gedacht, das ist jetzt anmaßend und ich entschuldige mich schon vorneweg. Da denke ich mir, okay, würdest du eine Therapie, weil er sagte, ja, ich will auch gar nicht wissen, was das in mir ist, was ich nicht wissen will.
Okay.
Da habe ich gedacht, okay, gut.
Seine Entscheidung,
klar. Seine absolut frei.
Ja,
da habe ich gedacht, dann ist es aber gleichzeitig, regt er sich über den Regisseur auf, der sei so dominant und so weiter und genau, kann ich auch nachvollziehen, sagt er, Festengagement hält er nicht aus. Also es gibt sicherlich sogenannte, wie man es nennt, Triggerpunkte und das gibt es ja viele meiner Kolleginnen und Kollegen dieser Natur, sehr freiheitslieben und so weiter.
Ja.
Also das heißt also, wenn das irgendwann mal ein Maß an, wo er sagt, halte ich nicht mehr aus, will ich nicht, verbaut mir auch vielleicht einiges. Gut, er hat jetzt Ruhm, er kann sich es auch erlauben, das zu machen. Freut mich für ihn. Meine ich ernst, habe ich gesagt, okay, wenn der sich therapieren ließe, und das ist jetzt eine große Unterstellung von mir, hätte er dann noch die Kraft, überhaupt wirklich das alles so durchzupeitschen? Und weil er sagt ja, ich will gar nicht in den Zustand kommen des Privaten. Und ich bin damals mit einem sehr lieben, auch Studienkollegen Daniel Hövels, der ist am Schauspielhaus Hamburg, machen wir immer viel, also jetzt sehr selten, aber dann immer sehr ausgiebige Spaziergänge und haben schöne Gespräche. Und zu Daniel habe ich gesagt, weißt du, an dem Beruf mag ich sehr gerne die Selbstvergessenheit, aber nicht während des Spiels oder nicht im Sinne des Rausches, sondern dass im Sinne der Wunde, das war noch vor der Therapie, dass ich meine Wunde vergesse. Ich vergesse mich.
Natürlich.
Ich gehe in die Fantasie des Stückes, ich gehe in die Fantasie des Hamlet oder Ödipus oder keine Ahnung, wer auch immer. Und in der Fremdfantasie vergesse ich, konzentriere mich so sehr.
Von dir weg. Ja, natürlich.
Und das unterstelle ich jetzt,
dass er das auch aus diesem Grund
Hochmeier,
so macht.
Hochmeier,
ist möglich?
Könnte sein.
Wissen wir nicht.
Und
ja.
wenn wir jetzt die Frage stellen, wo wäre die Begleitung? Die kann es so gar nicht geben, weil viele, und das ist ihr gutes Recht, wollen ja gar nicht eine, wie man es jetzt nennt, Therapie machen. Deswegen kann diese Hilfe ja auch gar nicht bereitgestellt werden, weil es würde im Umkehrschluss, muss es bedeuten,
dass es mir meinen Motor nimmt.
Na, oder sagen wir mal, dass du in einen therapeutischen Vorgang gehst.
Mhm.
Weil wenn jetzt jemand, keine Ahnung, wenn jetzt jemand, jetzt bleiben wir bei Philipp Hochmeier, an der Hochschule zu ihm gesagt hätte, du Philipp, pass auf, keine Ahnung, wenn dir unangenehm ist, dann, oder könnten so und so, dann geh damit so und so um. Also wer will das auch für einen anderen wissen? Also es kann dir ja niemand sagen, wie du umgehst. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn jetzt zu mir gesagt hätte, keine Ahnung, kommst du als Schauspieler aus Zürich zum Intendant der galt auch damals schon, hatte einen schwierigen Ruf und er löste sich ein.
Mhm.
Und dann geh.
Das hättest du
verstehst du, also das ist...
Also das sind, ich glaube, das sind mehrere Sachen, die wir gerade da besprechen dran.
Ja.
Was ich meine mit der Begleitung ist, wie ich möglichst unbeschadet durch diesen Job komme.
Ja, aber das, das tangiert all das.
Das tangiert vielleicht das tangiert all das. Und der andere Punkt ist... Kann ich in diesem Beruf nur gut sein, wenn ich so einen Negativantrieb habe oder wenn ich aus einer Wunde rausmache oder nicht? Oder kann ich auch in dem Beruf gesund, also aus Freude am Beruf das machen?
Da gibt es ja dieses Klischee an der Kunst. Also ich denke jetzt sofort an Sting, den Sänger Sting.
Ja,
ich habe den sehr lange sehr, sehr gerne gehört.
Ja.
Und ich glaube, er sagt ja selber von sich oder man sagt von ihm oder er auch von sich das erste Album Fields of Gold.
Ja.
Er sei das Album gewesen, weil da ging es ihm wohl am schlechtesten. Also,
das hat so viele Aspekte, die Kunst.
Ja.
Natürlich, ja.
Ich hab über die Mobbing-Zeit habe ich ein eigenes Kabarettstück geschrieben.
Ja. Ja.
Heißt Glücklich.
Ja.
Und ich habe 12 Jahre lang dran geschrieben und ich würde jetzt so sagen, wenn man so sagt, es ist irgendwie über die Jahre jetzt das Masterpiece geworden und gleichzeitig ist es in dieser. Damals mein Therapeut, als ich das erste Mal gespielt hatte, ging es mir danach so grottenschlecht.
Ja.
Und der sagte, lassen Sie es, das ist eine Retraumatisierung, hören Sie auf damit. Ne?
Ja.
Und eben dann wieder, nein, ich will, das ist ja, jetzt habe ich meinen Lebenstraum, ich habe nur Komödiant, Kabarettist, ich habe es jetzt. Und ich gehe ja auch in dem Stück übrigens damit um, ich habe in dem Stück eine sogenannte innere Stimme, innere Stimme eingebaut, heißt Herr Liebe, ist mein Clown.
Oh.
Der spricht so. Also, so redet er mit mir.
Okay.
Und der befragt mich auch genau dazu nach dem Motto, der geht in diese Ambivalenz rein und befragt, dein Leid hat dich zu deinem Lebenstraum geführt, also es war dir nützlich. Es hat dich zu deinem Kindheitswunsch gebracht, ein komödiantischer Bühnenkünstler zu werden. Du hast also diese Wunde gebraucht, um eigentlich deinen Kindheitswunsch zu erfüllen.
Wirklich den Motor zu haben dafür,
Und du konntest auch, also ich, und tatsächlich, es war so.
Ja.
Ich wollte das schon immer, diese Clown Dimitri. Aber ich hatte nie ein Thema, worüber ich schreiben konnte.
Ja, und das hattest du dann.
Und dann hatte ich das.
Ja.
Und jetzt, also jetzt mit 43 und diesen Lebensweg durchgangen, durch dieses Leid gegangen und in die Gesundung gekommen, würde ich sagen. Aber ich habe das natürlich... wie wir alle und du und wir alle ja unser Leben und Leid haben. Und also sagen wir so, als ich jung war, wollte ich tragisch sein, weil es mir fehlte.
Mhm.
Als mein Leben tragisch wurde, wollte ich fröhlich sein.
Ja.
Jetzt bin ich fröhlich und würde sagen, es ist für mich momentan der absolute Antrieb, auch deswegen Maske aufgenossen, unser Film.
Mhm.
Es sind ja tödliche Themen. Konstruktivität und Humor.
Ja, cool. Cool, das ist das Ergebnis eines Reifeprozesses.
Ja.
Total. Jetzt, wir gehen nochmal zurück.
Bitte.
Ich gehe immer wieder mit dir zurück.
Sehr gut.
Du hattest dann nach der Schauspielschule dein erstes Engagement.
Mhm.
War das am Schauspielhaus Bochum,
das
der Menschenfeind?
Bochum. Ja, das war mein erstes Stück.
Das war dein erstes Stück, oder? Schauspielhaus Bochum ist auch so ein berühmtes Theater.
Oh ja.
Wahnsinn.
Sehr geschichtsträchtig. Ja. Das war der Beginn dieser schlimmen Zeit.
Ja.
Bei dem damaligen Intendanten.
Ja.
Und Ich habe mich natürlich wahnsinnig, also das war natürlich gigantisch, habe mich wahnsinnig gefreut. Ja. Ich, mit diesem Stück. Marianne war übrigens auch in Bochum.
Wirklich? Und
hat es an. Ja, das, weil das war mein Diplom.
Ah, okay. Also
daran wurde mein Diplom abgenommen.
Ja.
Und das musste sie abnehmen. Ja. Und war auch mit da.
Ach toll.
Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und das war schon damals wirklich mit ganz, ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, die da auch dann damals mit dem Intendanten, der da Regie führte, es war das Abschlussstück von der Bochumer Zeit, bevor wir dann nach Zürich gingen, dann schon mit an meinem Leid formten.
Okay.
Und das ging also ganz, ganz schnell nach hinten los. Das war nach 3 Wochen Probenzeit, wollte der Intendant, dass wir unseren Vertrag kündigen, weil wir einfach, ich habe, das ist natürlich auch der junge Mensch, ne? ich war auch damals, also ich will jetzt nicht irgendwie das Opfer legitimiert, sein Opfer da sein, aber eine gewisse Selbstreflexion ist wichtig. Mm. Ich hatte einen Riesenmund, also ein Riesenmundwerk, und ich hatte auch, muss man sagen, eins, das worüber wir gesprochen haben, ich war erfolgsverwöhnt, sehr.
Stimmt.
Sehr.
Und da wurdest du ein bisschen auf den Topf gesetzt.
Seit Jugend.
Dann, ja, ja.
Ich wurde auch damit nach Bochum geholt, so nach dem Motto, weil du das hast, bist du auch hier. Und dann kam der Hammer. Und es war aber auch so, dass der damalige Intendant gerne dann auf der Probe Champagner trank.
Okay.
Und von seinen Autos erzählte, von seiner Villa am See und auch solche Sätze von sich ließ, wie Künstler sind mir suspekt.
Okay.
Was ich natürlich ein unfassbar, muss ich sagen, also wirklich, muss ich, das klingt jetzt auch kitschig, aber ich war damals, als der bei der Probe der Intendant sagte, Künstler sind mir suspekt, war ich zu Hause, habe eine halbe Stunde geweint.
Ja, ich habe es nicht verstanden,
dass jemand wirklich
und so respektlos über Künstler spricht.
Über diesen Beruf, während er ihn ausübt,
Klar.
den Beruf, umgeben ist von HochkaräterInnen. Das war natürlich, ist seine natürlich Koketterie Themen. Und bla 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 und was weiß ich, nicht alles. Also Und aber mich hat, ich habe das alles nicht zusammengekriegt. Ne? Ja. Und im Grunde genommen immer auch propagiert wurde ein immanentes Desinteresse. Mhm. Immer so ein bisschen Rolex, Champagner und Porsche. Mhm. Bei irgendwie propagiertem Desinteresse und ist eine schwierige Mischung. Und dann aber gleichzeitig immer nur High-End-Personal um sich, dass man, das eins muss man sagen, dem Menschen, diesem Intendanten, er hatte, es ist jetzt schwierig, wenn ich das so von mir, weil ich war ja Teil davon, aber er hatte einen super Instinkt für Menschen. Mm. Leider Gottes hat er Teile und Herrsche betrieben. Also er hat Angst verbreitet und damit hat er eigentlich alle aus ihrem Talent gebracht, sondern
natürlich.
Alle waren immer nur in Angst.
In der Angst, ja klar.
Und dann funktionierst du viel minimierter.
Natürlich.
Und machst nur, was du kannst.
Ja.
Und gehst. Und paradoxerweise hat der Intendant, das sagt er selber, daran gelitten. Also er hatte eigentlich, jetzt möchte ich ihm auch wirklich als Gutes zusprechen, weil ich habe das gespürt, darüber hat er auch gesprochen und er hat das in seinen Inszenierungen auch zum Teil umgesetzt. Er hatte eigentlich das Anliegen, sehr kreativ zu sein.
Mhm.
Und leider Gottes, jetzt eine Unterstellung von mir, er hat dieses Alleinstellungsmerkmal, nachdem er sich so gesehnt hat, dieses Alleinsein, weil wenn du kreativ bist, bist du die Erste mit diesem Impuls. Er hat paradoxerweise seinen Wunsch gar nicht ausgehalten, das Alleinstellungsmerkmal dann durchzuexerzieren. Ich bin jetzt kreativ. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Hat das Erfolg? Komme ich damit ans Burgtheater und so weiter? Und da in dieser Ambivalenz, den Weg ist er nicht gegangen. Und ich glaube, da ist er auch immer selber. Also gut, das ist jetzt eine Unterstellung, aber also das hat es sehr, sehr schwierig gemacht.
Das heißt, wir können über die Jahre in Zürich eigentlich gar nicht wirklich sprechen. springen wir einfach weiter. Ich bringe dich jetzt aus dem Konzept. Ich habe eine komplett andere Frage.
Ja, bitte.
Also du warst an großen Häusern in Bochum, in Zürich, am Burgtheater, am Thalia-Theater.
Mhm.
Wie waren die Räume? Wie waren die Bühnen?
Ja, ja,
und wie war es hinter der Bühne? Ist es ein Unterschied, auf welcher großen Bühne man spielt?
Ist es.
Erzähl.
Und ich würde sofort eins sagen, obwohl ich dort nie spielen, am Thalia-Theater war ich in der Gaußstraße, Karle Sängerin, Gaußstraße mit Annette Bullen zusammen.
Ja.
Und ich stand auf der Bühne im großen Raum, also im Thalia, einmal bei einer Silvesterparty, offenes Haus und so weiter, stand ich dort drauf. Und ich will jetzt sagen, Thalia, also den schönsten Raum finde ich, hat das Thalia-Theater. Also ich finde das, der Stil, der Baustil, diese Lämpchen in diesem Halbrondel, in den Rängen, die Farbe der Sitze, die Atmosphäre für mich ist ja absolute Nummer eins und das habe ich immer, wenn ich im Parkett saß und meinen ganzen, ich hab die ja bewundert damals, die Kurenzeit, ne, die ganzen Jordan, Trautmannsdorf, Thalheimer, Wölbern,
Fritzi Haberland,
Stefan Schad,
Peter Norman Hacker.
Norman Hacker.
Hammer,
ich lag ihnen zu Füßen. Der floh im Ohr. Ich war damals bei der Premiere. Das Haus explodierte ja voll an. Was die da machen, Eckert und so weiter. Was die alle gemacht haben. Oder Lilium damals.
Ja, Thalheimer.
Bei der Premiere mit den Protestmärschen. Da war ich mit meiner Mutter damals. Das war hatte ich jetzt Gänsehaut.
Ja, Lilium war toll.
Das waren Götter.
Ja.
Für mich wirklich.
Für mich auch.
Also, das
war auch
das
ganz
besser
toll.
Ging nicht. Aber, und es war ja auch so.
Ja, das
damals,
war eine ganz
war ja Geschichte.
Zeit. Ja, es war eine ganz tolle Zeit.
Und da weiß ich noch, im Winterberg das Fest, Stefan Kimmich, auch so groß, Rotz und Wasser geheult an einem Sonntagnachmittag, die Sonne schien, es war herrlich und ich bin da rein. Die haben mir das Leben verändert.
Ja.
Und mir war klar damals, es ist akustisch der günstigste Raum.
Aha.
Das habe ich damals
das schon.
Das ja.
Ja.
Und Bochum, toll, Bochum ist die kleine Volksbühne.
Ja.
Hat auch diese eine.
Ich war nie drin, ja.
Wie ein Amphitheater.
Aha,
so ein,
ja.
Aha. Was wäre das? Ein Drittel eines Amphitheaters?
Ja.
Durchgehende
Steigung.
Steigung.
Ja.
Ist schön.
Mhm.
Burgtheater, gigantisches Vieh.
Ja.
Hat gleichzeitig eine bemerkenswerte Akustik.
Toll.
Hat es.
Toll.
Ist aber, du weißt beim Burgtheater immer nie, wohin du servieren sollst.
Ja,
weil es gibt so viel zu bedienen.
Ja.
Und
Zürich,
sehr überschaubar.
Mhm.
Kleiner überschaubarer Raum.
Mhm.
War ja mal ein Bordell oder ein Varieté, also mit Stangentanz und so weiter.
Ach.
Raum.
Ja.
Ganz genau, wie diese 750 Leute passen. Ja, war es ein schön, aber.
Standest du jemals auf der Bühne vom Schauspielhaus?
Hamburg?
Hamburg?
Nein, nie, nein.
Das
nie.
War immer mein Traum, Theater.
Das
da wollte ich immer spielen. Da habe ich auch tolle Sachen von Jürgen Gosch.
Ja, aber was hast du gesehen?
Den zerbrochenen Krug.
Mit Dannemann.
Ich war mehrfach
so
da.
So geil.
Das war das beste Stück. Ich war mehrfach da. Er hat es so modern gesprochen. Ich bin das zweite Mal mit Textbuch reingegangen, um mitzulesen.
Und
das wirklich Kleist.
Ja.
Es war Kleist.
Ja.
Oh, es war so toll.
Es war mit Joachim Meyerhoff, Dannemann und so weiter.
Ja.
Ich weiß, ich war dieser Krug.
Ja.
Der war für mich auch der Krug.
Ja, für mich auch.
Ich habe ihn. Und jetzt wird es schwierig, das so zu sagen. Damals in Zürich gab es ein Gastspiel, Peter Stein, Brandauer. Krug,
schwieriger Mann.
Aber der Hamburger Krug ist es für mich geblieben.
Ja, natürlich.
Der Gosch-Krug.
Selbstverständlich.
Absolut.
Ja,
ja, ja.
Das war eine der besten Inszenierungen
ever. Ja.
Oh.
Ja. Oder der Hamburger Faust mit Meyerhoff.
Habe ich auch gesehen.
Oh,
sensationell. Gott. Und Edgar Selke,
das war für mich das erste Mal. Ich bin sowieso einfach, lieber Joachim, ganz liebe Grüße.
Oh, bitte hör das, Joachim Meyerhoff.
Ja.
Oh, das wird toll.
Da war ich im Faust und damals ja mit Marianne so viel an Goethe gearbeitet.
Ja.
Ich habe so viel Goethe mit Marianne gearbeitet.
Ja.
Und da saß ich mit Daniel Höfels, ich weiß noch, ich war mit ihm. Und wir saßen, glaube ich, in der ersten Reihe. Es war ja dieses Rondel in der Mitte, ne? Dieser Stumpf, dieser Fahrbare im Zuschauerraum.
Ja.
Wo, ne, man saß ja auf der Bühne mit und so weiter. Es war ja im Zentrum des Parketts war die Bühne.
Ja.
Wie so eine Stele, die herausgab. Ne? Und Joachim, ich muss es eben an Joachim festmachen, Joachim sprach den Goethe-Text und das begegnete mir zum ersten Mal. In meiner Laufbahn davor hatte ich viel, meine Begeisterung zum Thalia, hast du gesehen?
Ja.
Aber bei Joachim kam zum ersten Mal ich habe an den Autoren gedacht, was für ein toller Text das wow. ist. Mhm. Und das ist, Joachim ist so ein, der geht so in den Text. Ja. Und das war eben am Schauspielhaus. Ne?
Toll.
Da hab ich, und das finde ich, das hat mich jetzt begleitet, immer wieder achte ich darauf, bringt mich eine Inszenierung und mhm. somit die Kolleginnen und Kollegen mhm. dazu, an die Autorin, an den Autoren zu denken.
Mhm, cool.
Wie toll die oder er gedacht haben.
Ja.
Und wenn sich das auch einstellt,
ja.
das heißt also, wenn die Inszenierung von ganz von hinten sich nochmals eröffnet,
ja.
durch die Autorenschaft,
ja. ja.
dann kommt nochmal eine Ebene
ja,
dazu.
Total.
Und das finde ich auch was. Sprechen.
Ja,
Marianne,
das ist
sprechen,
ja das Thema,
ne?
Sprechen.
Das ist
dann.
Das Thema Sprechen. Wenn sich das eröffnet, ja. dann ist nochmal was ganz Bedeutsames.
Ist, ja.
Und ich finde, dann kommen wir auch in geistige Sphären, wo Kunst, dann auch die darstellende Kunst, etwas kann, was eine Malerei. Also das
ja.
oftmals ist ja die Schwierigkeit bei der sprechenden Kunst, dass die Bedeutungen so scheinbar so klar sind.
Mhm.
Die großen Autoren wie Shakespeare, Tschechow, mhm. Goethe, Schiller
mhm.
sind, obwohl wir verstehen, was gesagt wird, ist in der Kombination dessen, was und wie es gesagt wird, also wie auch im Text das Wie, nicht das darstellerische mhm. Wie, sondern das im textliche Wie, gibt es immer eine Tür, die es noch zu öffnen gilt.
Yes.
Und das ist mir auch beim Hamlet.
Ja.
Jeden Abend auf der Bühne. Das habe ich gesagt, Shakespeare ist immer einen Schritt voraus.
Ja, das ist so.
Selbst wenn du die nächste Tür öffnest,
ja.
es gibt noch eine.
Es gibt noch mal eine Ebene mehr.
Ja.
Das ist bei Shakespeare
ja.
so. Jetzt lass uns, pass auf.
Ja, bitte.
Einmal gucken, ob ich was vergessen habe.
Ja.
Wir haben ja,
ja
viel besprochen. Haben wir von Zadek alles erzählt, was wir erzählen wollten?
Haben wir.
Ich muss aber einmal dazu sagen, dass Peter Zadek halt einer der berühmtesten Theaterregisseure aller Zeiten
ja.
war.
Ja.
So, für
ja.
alle, die ihn nicht kennen vom Namen. So.
Ja.
Muss
ja.
mal gesagt
ja,
sein.
Ja, ja, ja,
und
ja.
genau. Und, aber alles haben wir schon gesagt dazu,
ja.
was wichtig war. Jetzt möchte ich mit dir über den Hamlet sprechen.
Bitte.
Ich möchte nochmal bei Hamlet einsteigen.
Bitte,
weil du hast auch gesagt, das war für dich so eine Veränderung von deinem Leben letztendlich danach.
Ja, richtig.
Du hast also Prinz Hamlet gespielt in Stuttgart.
Ja.
Auch ihr habt in Hamburg gastiert. Da
ja,
haben Marianne beim, und ich
genau.
dich gesehen.
Ja, genau.
Mhm.
Beim Bleibtreu-Preis.
Ja, genau. Da hast du den Preis für bekommen.
Nee.
Nein?
Nein.
Aber das war diese Privattheatertage.
Das war nicht privat. Ich war zweimal da.
Ah.
Und mit dem Hamlet haben wir
ah.
ihn nicht gewonnen.
Ah, okay.
Sondern wir haben ihn mit dem Wintermärchen.
Ah, okay.
Shakespeares Wintermärchen.
Schön.
Das waren einige Jahre davor. Und da,
ah.
und da muss ich auch fairer halber sagen,
ja.
dieser Bleibtreu-Preis geht an die Inszenierung.
Ah, okay.
Und dann ist das...
Gut, bist
ist
du
das,
ein Teil davon
ist, bin
gewesen.
Ich ein Teil davon gewesen, ja,
gut,
ja genau,
gut,
richtig.
Gut zu
ja.
wissen.
Ja.
Also wie ist es, Hamlet zu spielen? Hamlet ist ja eine der berühmtesten Rollen auf der Welt. Und
ja.
Ich habe es schon oft gesehen. Es gibt diesen tollen Film mit Ethan Hawke.
Ja, ja klar. Ja.
Ganz toll. Dann habe ich es gesehen mit Hans Löw als Hamlet im Thalia.
Ja.
Dann
ja.
habe ich Hamlet gesehen mit Ulrich Tukur.
Meine Güte.
Das ist
ja
vor deiner Zeit noch.
Das ist 80er,
ja, da war, ja,
80er
vielleicht. 80er. Ende der 80er, Anfang der 90er.
Wer hat Regie geführt damals?
Weiß ich leider nicht. Er kam auf jeden Fall mit einem Schädel in der Hand auf die Bühne gestolpert, war
ja.
bei ihm so das Besondere damals.
Ja.
Das war der Hamlet. Was habe ich, wohin habe ich ihn noch gesehen? Weiß ich gar nicht. Und dann habe ich ihn mit dir gesehen.
Ja.
Ja.
Ich kam auf Hamlet eben durch die Meyerhoff, also mit
mhm.
Joachim.
Mhm.
Das war Jan Bosse, hatte Regie.
Das habe ich nicht gesehen, glaube ich.
Und wir waren damit auch
ja.
beim Theatertreffen, da war
ja.
2007. Und Joachim wurde Schauspieler des Jahres. Wir wurden
und du hast mitgespielt als
ich war Güldenstern.
Ja.
Ah,
ja.
Und ich bin durch, wir hatten eine wahnsinnig privilegierte Arbeitssituation.
Mhm.
Wir hatten auch, glaube ich, 8 Arbeitswochen pro Woche.
Mhm.
Wir sind da so rein und Joachim hat diesen Text, der hat ja alles gespielt, der hat ja auch die Schauspieler gespielt in der Schauspielszene. Der hat das,
okay.
Der hat den Yorick gespielt.
Mhm.
Yorick, Hamlet, die
mhm.
Schauspieler, die Schauspielszene. Das hat er alles selber gemacht,
mhm.
alleine gemacht.
Mhm.
Und der hat, das ging so, das war so schön, so es hat sich mir so eröffnet und mir war dann klar, ich will Hamlet. Und dann war ich in meinem Forum Theater Stuttgart und hatte eine sehr privilegierte Zeit und dann habe ich der Intendantin Elke Woltenas gesagt, du Elke, ich würde gerne Hamlet. Und sie, großartig, großartig. Die Elke war ja auch mit Gründgens am Schauspielhaus und hat auch in Hamburg hier an der Hochschule damals studiert.
Wirklich?
Und ja, und hatte, ja. Und
interessant.
Bei Gründgens im Faust.
Hat sie mitgemacht?
Hat sie mitgemacht?
In diesem legendären Faust,
ja.
Aber kannte sie Marianne? Hast du sie jemals gefragt?
Ich habe sie gefragt und sie meinte, irgendwas würde klingeln.
Weil Marianne aber, ja auch an der Hochschule war zu den Zeiten.
Also an der Hochschule haben sie nicht.
Und so. Ja.
Elke ist jetzt, die, ich glaube, 86.
Ja, ja, okay.
Wäre das älter. Etwas älter, ne, gewesen?
Älter, ja. Aber ja.
Also ja, der ja, war eben,
also
aber
fast.
Ich glaube
also
beim
waren
Faust
sie halt
eben,
nicht
mal, also sie,
ja, ja,
sie
ja.
irgendwas, sie kam, wenn ich
sie hat sie ihn war. Gespielt und Marianne hat ihn gesehen auf jeden Fall damals, ja.
Ja. Und sie war, ich weiß es auch nicht, aber sie war mit Grundgesetz und erzählt immer, wie er böse guckte, wenn sie in der Gasse stand und ihn bewunderte.
Wollte wirklich?
Nicht. Er wollte nie Grundgesetz, sagt immer, niemand darf in der Gasse stehen.
Ja klar, weil Konzentration oder
ja, und will er nicht.
Ja, verstehe ich.
Und das habe ich übrigens in Zürich.
Ja.
Das möchte ich gerne.
Ja,
das
gerne.
Also das Tolle an der Zürcher Zeit,
ja.
Muss man ja auch neben dem Ganzen.
Ja.
Ich war ja mit der Crème de la Crème
ja.
da.
Ja.
Und ich habe so viel von ihnen gelernt.
Ja, siehst du, glaube ich.
Und das habe ich allen, also ob die mir jetzt
ja.
Schwierigkeiten gemacht
ja.
haben oder nicht, mir war immer klar,
ja.
das sind absolute, fantastische mhm. Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Und ich habe jede Sekunde mhm. mit ihnen dankbar mhm. auf der Bühne genossen, mhm. Augen, Ohren, Herz, mhm. Seele, Geist geöffnet, weil mhm. ich habe mir gedacht, Junge, hier lernst du mhm. absolut.
Mhm. Klar.
Wahnsinniges.
Ja.
Und ich habe von denen allen
ja.
sehr viel gelernt
mhm.
und dafür bin ich sehr dankbar.
Mhm.
Sehr dankbar.
Schön, ja.
Schön. Und ja, der Hamlet, also hab den gespielt und, ja, und dann kam durch Joachim, kam dieser Hamlet in mich und dann wollte ich das und Elke hat mir das ermöglicht, haben wir Hamlet gemacht, na, weil sie selber Schauspielerin ist, das war für sie
ja,
im
gut,
Forum
klar,
Theater,
ja,
das ist super geil, wir machen jetzt Hamlet hier
ja,
und
ja,
so weiter.
Ja, ja.
Und Dieter Nelle wunderbar Regie geführt und wirklich ein tolles Team gehabt und wir haben
ja.
die, ich habe unsere Zürcher Fassung genommen damals, ich glaube das ist die Gosch-Fassung gewesen,
ja.
zumindest von Elisabeth Plessen, die Frau von Zadek.
Mir fällt, ich muss kurz was sagen.
Bitte?
Ich diese Fassung habe ich gesehen mit Angela
Winkler.
Angela Winkler als
das
Hamlet.
Zadek. Ja, das
ja,
war die Zadek-Inszenierung.
Ja, ja,
ja, ja, ja, am Schauspielhaus.
Ja, ja,
ja, ja, ja.
Und das ist der Text, ne?
Das ist der Text.
Ja, ja, genau.
Und die haben wir genommen, ich glaube auch auf 7 Personen, also ganz runtergedichtet ja, und dann habe ich es gespielt und bin da durch und habe dann gemerkt, von Goethe, von Marianne zu Shakespeare, ich hatte davor dann auch schon Platons Gast mal als Solo gespielt, was ich noch immer mache und habe dann gemerkt, all diese Texte wollen zum gleichen Punkt, also die Türen, die sie öffnen und immer einen Schritt dir voraus sind, alle wollen zu dem gleichen Punkt, nähern sich aber mit anderen Wegen.
Mhm.
Und im Verbund mit dieser Kraftlosigkeit, die ich da auch erfuhr, zunehmend vom Spielen des Hamlets, und habe ich mir gedacht, es wiederholt sich jetzt was.
Mhm.
Also ich merke, die großen Autoren wollen das Gleiche.
Mhm.
Sie benutzen nur andere Situationen als Vehikel.
Mhm.
Und dann wiederholte sich was. Also danach kam dann der Kleist, kam Amphitryon. Ist ja eigentlich auch so ein Goldstück
ja, klar.
eigentlich.
Ja.
Und dann merkte ich, es ist jetzt, ja, es begann eine Langeweile.
Mhm. Du hattest alles gesagt, oder? Vom Gefühl?
Sag mal, es ist jetzt anmaßend. Also es ist, ich habe alles, was ich geben konnte, dem Versuch gegeben, zu denken und zu erkennen und zu transportieren, was diese Texte in meinem Vermögen sein können und wollen.
Mhm.
Und dann kam dieser Wiederholungsprozess und dann ist es jetzt in Form vom Kleist und dann kommt das und dann ist Theater und dann wartet man viel auch und dann gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die weniger Lust haben und so weiter und dann kam und dann verdient man nicht so viel Geld und dann kam der Rest, der ganze Rest.
Der eigentlich immer da war, aber plötzlich ist
hat er auf
so
einmal
sichtbar oder Bedeutung bekommen.
Ja, dieses Ideal auch.
Ja, verstehe ich.
Ja. Und ich würde sagen, das, was Shakespeare, Tschechow, Goethe, Schiller, Kleist versuchen, ist ja etwas Wunderschönes. Und wenn ich jetzt einen Bogen zur Wunde, dann sind die ja, die gehen ja auch über die Zerstörung und über die Wunde, aber sie wollen damit ja von dem eigentlich vom Ideal künden.
Du hattest vorhin den Satz gesagt, alle wollen eigentlich das Gleiche sagen. Und da wollte ich dich nämlich gerne fragen, was du damit meinst, was für dich das ist.
Das Ringen des Menschen. Um Freude am und beim Leben im Miteinander.
Oh. Okay.
Und ich betone im Ringen.
Ja, das ist immer ein Ringen, ja. Ja, natürlich.
Und
ja.
Ja, und dann.
Ja, ein gelingendes Leben eigentlich. Nicht alleine geführt werden kann, sozusagen.
Dieser ewige Versuch des Menschen, zuträglich, konstruktiv, freuderfüllt, im Leid auch zu leben.
Ja.
Und
ich habe eine Frage.
Ja, bitte.
Ich hatte gerade einen Gedanken, als du das gesagt hast, plötzlich hast du gesehen, dass es nicht mehr so viel Geld, also du hast plötzlich die anderen Sachen, die immer da waren, gesehen.
Ja.
Und es kommt mir so vor, wie wenn man verliebt ist in jemanden, und dann geht dieses Verliebtsein weg und dann sieht man plötzlich all die anderen Eigenschaften,
wunderbares Bild,
die man vorher nicht gesehen hat.
Absolut
ist
richtig.
Das Verliebtsein weggegangen oder ist die Liebe weggegangen oder wie würdest du das?
Sagen wir so, es ist ein wunderbares Bild.
Weil alles andere war ja auch immer schon da am Partner,
an der Partnerin. Die Partnerschaft war da, sie wurde gelebt. Mit einer Intention, mit dieser schönsten Intention, in die man sich auch verliebt hat, richtig. Sie wurde realisiert in den eigenen Möglichkeiten. Dann wurde die Wiederholung erkannt. Und dann kam die Energielosigkeit oder die Schwäche oder ein Älterwerden, ein Schwächerwerden. Und dann kann nur eine Beziehung, das können nur Menschen und da ist man ja auch an Institutionen gebunden, dann ist die Handhabe in Institutionen dieser Beruf, der es auch ist und die Menschen, die ihn verteilen, der Beruf kommt ja zu dir, du kannst ihn dir ja nur, wenn du was selber machst, geben, also Aufträge, Rollen, dann habe ich gemerkt, dieses System verändert sich nicht, ich mich aber schon. Und das überfordert mich jetzt, dafür habe ich nicht die Kraft, also muss ich gehen.
Ja.
Und in einer Partnerschaft ist das Schöne, verändert sich ja mit der Zeit das Gegenüber auch.
Auch, das
und
stimmt.
Und ist ja keine Institution.
Das stimmt, oh ja, das ist ein wichtiger Hinweis, total.
Und deswegen kann eine Beziehung den entscheidenden Faktor mehr.
Ja, man kann sich neu, gemeinsam neu erfinden.
Ja. Ja,
total.
Neu weiterleben.
Weiterleben.
In neuen energetischen Möglichkeiten und Zugeständnissen.
Total, das ist sehr schön. Ja. Kannst du dir denn vorstellen, in, sagen wir mal, 20 Jahren nochmal den Hamlet zu spielen? Wenn du jetzt dein Leben gelebt hast dazwischen, das vielleicht ein bisschen entfernter vom Theater ist oder wie auch immer.
Vielleicht. Wenn die Inszenierung so ist, dass sie anders mit dem Text umgeht, anders mit dem Thema umgeht, wenn es eine Erzählform ist, die auf andere Weise das Gleiche eröffnet, dann,
bin ich gespannt. ich werde es mitbekommen. Wir gehen so zum letzten Part unseres Gesprächs. Wir sprechen schon lange und sehr, sehr schön. Ich möchte jetzt mit dir über das Thema Stimme sprechen.
Ja.
Das haben wir noch gar nicht so richtig gehabt und ist natürlich mein Thema auch. Wie nimmst du deine Stimme wahr jetzt über die Jahre im Beruf? Wie hat sich dein Verhältnis zu deiner Stimme vielleicht gewandelt? Wie hat deine Stimme dich getragen, unterstützt?
Die Verfügbarkeit, der Zugriff drauf, natürlich auf die Mechanismen, Atem, Muskulatur, ist viel verfügbarer, ist viel schneller sozusagen professionell geworden. Ich bin in einer unglaublichen, jetzt kommen wir wirklich ungewollt nochmal dahin, deiner Mutter wahnsinnig dankbar, weil das habe ich von deiner Mutter gelernt, die mich da wirklich fantastisch ausgebildet hat. Und für mich war, das war auch, glaube ich, deswegen haben deine Mutter und ich auch so gut zusammengefunden, auch als Lernender, war für mich und ist es nach wie vor und umso mehr geblieben, und ich glaube, ich habe das auch jetzt so unterbewusst über Joachim deswegen laufen lassen, Sprache, für mich funktioniert der Beruf hauptsächlich über Sprache.
Ja.
Also natürlich Körper und alles klar,
ja.
aber was Sprache kann,
ja.
Welches Leben sie wird,
ja.
Das, je länger ich den Beruf mache, umso klarer wird es mir. Es ist mir jetzt schon immens klarer geworden.
Ja.
Und sprechen, über Sprache nachdenken, mit Sprache umgehen, macht eine unglaubliche Freude. Und diese Freude wird immer größer, noch immer größer. Und es ist eine große, ist eine große, Liebe ist ein großes Wort, ich würde sagen, eine Innigkeit zu dem, was Sprache ist und kann. Und ich bin sehr dankbar über die Freude, die sie mir macht. Der Umgang mit ihr auf professionelle Weise.
Das ist sehr schön, ja. Ich empfinde das auch so. Also je länger ich unterrichte, denke ich, Stimme und Sprache ist das Schauspiel.
Ja, absolut. Absolut.
Ja.
Auch wenn einige sagen würde, ist in Ordnung. Und da, ich glaube, ich bin sehr diplomatisch grundsätzlich, aber da bin ich gerne auch wirklich Lagervertreter.
Ja.
Also da sage ich, ich bin, weil das ist nach wie vor... ist mein Zugang.
Ja.
Also der Rest kommt, wenn das Bild in der Sprache, da ist der Körper, wird
mit,
die Form
mit.
Des Bildes, geht mit.
Ja.
Alles richtet sich nach dem inneren Bild, das ich in die Sprache lege.
Ja.
Und das ist einfach, das ist auch ein Handwerk. Es ist ein Werkzeug.
Ja.
Und man kann das eben erlernen, das, was du und ich möchte auch hier sagen, ich durfte vorhin mit dir, von dir unterrichtet werden.
Ja, stimmt. Wir haben eine Session gemacht, ein Stimmtraining. Ja.
Auch könnte man sagen, mit dir arbeiten unter Profis und aber auch von dir lernen. Und eben nochmal als auch Tochter von Marianne die gleiche Art und Weise, das Handwerk handzuhaben. Und ich finde, es ist ja so ein großer Mythos, die Schauspielerei.
Ja.
Und du hast in der Sprache, die Sprache ist der Zauberstab.
Ja.
Und das Zaubern mit der Sprache kann man sogar lernen.
Ja, das ist gut gesagt. Ich finde, weil Schauspiel ist oft so wenig greifbar.
Ja.
Was ist jetzt gutes Schauspiel?
Ja.
Oder, denke ich oft.
Ja, klar.
Und an der Sprache kannst du es fassen.
Ja.
Du kannst es am Atem fassen.
Ja.
Ich sehe, wenn Leute atmen, weiß ich, okay, sie lassen es sich einfallen, sind im Moment.
Ja.
Wenn sie nicht atmen, sind sie im Kopf. Und
ja.
So, also du hast tatsächlich konkrete Tools.
Ja.
Ja. Und kannst plötzlich Schauspiel beschreiben auch, was es ausmacht.
Ja, richtig. Du kannst beschreiben, was es ausmacht.
Ja.
Du kannst es erlernen, du hast drauf Zugriff und du kannst dann damit Qualität herstellen.
Ja.
Und zwar richtig.
Ja, richtig. Ja.
Und so, dass, wie Marianne mir auch erzählte, es gab ja wohl diese ganz berühmte Inszenierung oder diesen Abend.
Ja.
Minetti war das Schauspielhaus mit Grimmsche Märchen.
Ja, er saß in einem roten Samtthron.
Und hatte
im Märchenbuch.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Erzählung von Marianne, den Vorhang in Rot, Samtrot, irgendwie der wurde zum Thron.
Okay, kann sein, ja.
Und er saß dort wohl einfach und da irgendwie noch damals ja nicht verringerte Stuhlanzahl, sondern volles Programm.
Volles Haus,
und nicht Mikroport.
Nein.
Und da wurden wohl Stunden.
Ja.
Hat er, und darauf bezog sich dann Marianne und sagte, der hat sich nicht bewegt.
Mhm.
Der war da und servierte das und strahlte das. Hatte und es funktioniert.
Mhm.
Und das ist das, was auch Marianne mit mir massiv gearbeitet hat.
Mhm.
Dafür war ich ihr damals schon so dankbar.
Ja.
Einfach auf der Bühne stehen, nichts machen.
Ja.
Nichts machen.
Ja.
Klang, Resonanzraum, alles da, Muskulatur, alles, Atem, alles da, Bilder sind da, Text ist erarbeitet.
Mhm.
Und dann stehst du auf der großen Bühne, ganz alleine.
Mhm.
Nichts ist, kein Bühnenbild, nichts.
Mhm.
Nur Text. Und die Welt eröffnet sich.
Ja.
Und ich hatte in Winterthur damals, als ich in Zürich war, war irgendwie ist ein Gastspielhaus, glaube ich, in Winterthur. Gianni hieß der Intendant.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall habe ich damals auch mit dem Pianisten Clemens Kröger den Abend Bach-Balladen. Da habe ich eben diese ganzen Balladen, die mit Marianne erarbeitet hatte.
Wie schön.
Haben wir mit englischen Bach-Suiten.
Wirklich?
Ja, also über 10 Jahre haben wir das gespielt.
Oh, wie schön.
Und habe ich diese ganzen, also diese ich glaube, das, ja, ich habe.
Füße
hab
im Feuer.
Füße, Konrad, ja, Konrad Ferdinand Meyer, all das, genau. All das, was ich mit Marianne gemacht habe.
Ja, toll.
Habe über hunderte Vorstellungen. Wirklich? Da habe ich mitunter übrigens meine schönsten Bühnenerlebnisse gehabt in Seniorenresidenzen, wo wir diese Texte, ich diese Gespräche.
Die Leute mitgesprochen haben, oder?
Auch. Mitunter, natürlich.
Ja, natürlich. Ja.
Und da war ich in Winterthur, und das ist ein Riesenhaus, und da eine Schülervorstellung. Und da hatte mich eben genau, weil wegen Schülertexte und so weiter, und der Schüler. Und dann war ich dort, habe das gemacht. Und damals ja noch, war ich ja noch Anfänger, da noch direkt wirklich immer Marianne.
Ja, ja.
Und ich stand dort auf der Bühne ganz alleine und habe da diese Balladen geknallt.
Ja.
Und ohne Musik, ganz. Und dann kam dieser Intendant zu mir und sagte, das ist ja wirklich wahnsinnig mutig, also was du da machst. Aber es funktioniert. Und da habe ich gesagt, danke Marianne, und es funktioniert. Und es waren Kinder, also umso mehr.
Wahnsinn.
Und man kann, und das ist, übrigens, wenn ich habe ganz wenige Schülerinnen gehabt.
Ja.
Immer nur waren das Vorbereitungen aus Vorsprechen.
Ja.
Weil da, glaube ich, das kann ich, Monologe, für wirkliche absolute
BeginnerInnen.
Ich erkläre den Beruf auch genau so.
Mhm.
Also das beginnt mit dem Inneren, mit der Fantasie. Was liest du? Sieh es. Werde da so genau wie möglich.
Ja.
Lass dich dieses Bild berühren.
Ja.
Leg es in die Sprache.
Ja.
Und das kann man lernen. Also dieser Beruf ist auf diese Weise in einem enorm vielfältig hohen, faszinierenden Niveau erlernen und handhabbar.
Ja, ja. Müsste man jetzt so mit Textmarker markieren, was du gerade gesagt hast. Irgendein Bild ist mir gerade gekommen, irgendwas wollte ich dich fragen. Ah nein, ich wollte erzählen. Ich habe gemacht im Schillerjahr, war das 2004 vielleicht, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau, 2005, habe ich einen Balladenabend gemacht mit Schiller.
Nein.
Nur mit Schiller.
Ja.
Und auch kleine Szenen habe ich gemacht, Wilhelm Tell, bisschen Monologe gemacht. Und das habe ich alles mit Marianne aufgearbeitet.
Nein,
alles. Und jede Betonung, jeder Atem und so.
Aber jetzt möchte ich dich fragen, bitte.
Ja.
Du hast mit Marianne gearbeitet.
Ja.
Richtig, diese Sachen. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Circa?
Keine Ahnung, lange auch.
Lange.
Ja, natürlich.
Ich habe jetzt gar keine Frage. Ich würde einfach nur sagen,
aber
wie
jedes
schön.
Aber und jedes
Er, der, mehr, Herr.
Natürlich, jedes, oh, gut.
Übrigens, ich mache, und das möchte ich sagen.
Ja.
Es ist, und du hast eingeleitet mit Marianne.
Ja.
Und das wollen wir auch
das
so am Ende handhaben.
Ja, auf jeden
es
Fall.
Es ist so, ja. dass ich, wenn ich jetzt in Schwetzingen am Schlosstheater ja. Comedian Harmonists ja. und da wirklich durch den Abend führe,
ja.
mich fast anderthalb Stunden 1,20 einspreche, mhm. dann ist es so, und unabhängig davon vom Einsprechen, aber da umso mehr, denke ich immer ja. an Marianne.
Oh, herrlich.
Und zwar diese anderthalb Stunden.
Toll.
Und dann ist sie dabei.
Toll.
Und das ist einfach etwas, ich, auch wirklich jetzt aus der Andacht oder aus, ja. aus dem Gefühligen rauszunehmen, sondern
ja.
oder nein, anders stimmt, wir bleiben im Gefühl,
ja.
sondern in ein schönes.
Ja.
Und zwar in eine schöne, aufrichtige, freudige Dankbarkeit.
Ja.
Dass ich eine Sprecherzieherin, und jetzt sage ich etwas, habe.
Ja. Ja. Sie erzählt die, immer noch. Also
die
sie,
seit ja. 20 Jahren
ja.
mich begleitet,
ja.
mich befähigt
ja.
und ich nach wie vor als, ich habe jetzt 59 Produktionen gemacht,
ja.
meine 59,
Wahnsinn. Ja,
mit Marianne den Abend beginne
ja.
in der Vorbereitung.
Ja, das ist toll. Toll.
Danke,
das,
Marianne.
Oh, Marianne, das ist so toll. Ich denke bei jedem Coaching an Sie, wenn ich Sachen ja. erkläre, wenn ich ein Ehe erkläre, ich denke immer an Sie.
Ja.
Und das macht mich so glücklich, weil mich das mit ihr verbindet.
Ja, genau.
Das ist, wie Menschen dann weiterleben.
Ja, ne? Genau.
Das ist eine tolle Erfahrung,
etwas die wir da teilen. Schönes.
Etwas ja. sehr, sehr Schönes.
Ja. Ja.
Oh, Michael.
Ja,
Eva. Eigentlich müssen wir aufhören, aber ich,
ja.
möchte noch ganz, ich möchte noch was ganz Kurzes fragen.
Bitte, bitte, bitte.
Du bist ja jetzt Coach, du hast es schon ein bisschen
ja.
erzählt. Und der Name deines Coachings heißt meintoncoaching.com. Und es kommt mir so bekannt vor, weil ich ja die persönliche Stimme befreie
ja,
bei Menschen
ja.
und auch den eigenen Ton suche. Und das suchst du auch, oder?
Ja, absolut. Und
ja.
also da kann ich auch wirklich nur zurückgehen und sagen,
ja.
als Schüler von Marianne,
ja.
ist das, dass jeder seinen Ton hat
ja.
und dass man wissen sollte als Lehrer, Lehrerin,
ja.
wie man seine Schülerin, seinen Schüler in die Lage versetzt, den eigenen Ton zu finden,
mhm.
ihn erst einmal zu finden, ihn zu erkennen, ihn ansteuerbar zu machen
mhm.
und dann ihn zu kultivieren, ihn zu vergrößern und ihn zu verstärken
mhm.
und dann wirklich zu einem total verfügbaren Werkzeug zu machen.
Yes. Yes. Und dadurch, wenn man den eigenen Ton hat, zu sich selber zu stehen und zur eigenen Persönlichkeit.
Absolut. Absolut.
Yes.
Absolut.
Total. Oh. Michael, es kommt eine letzte Frage an
Bitte,
dich.
Eva.
Wofür möchtest du gerne in dieser Welt deine Stimme erheben?
Für ein wirklich herzlich, wenn nicht sogar liebevoll konstruktives Miteinander.
Oh, perfekt, das ist wunderbar. Vielen Dank. Danke für deine Zeit.
Ich danke dir, Eva.
Für dieses Gespräch.
Von Herzen gern. Es war mir eine große Freude.
Ja.
Eine wunderschöne Freude.
Ja, mir auch. Und ich muss sagen, ihr seid ja nicht dabei im Raum bei meinen Gesprächen. Es war das Gespräch, wo ich am meisten Blickkontakt hatte mit meinem
Ach, ja.
Gast. Ich werde, Ach, ja. sonst gucken wir uns nicht so viel an.
Ah. Ah.
Aber wir haben uns viel angeguckt und das werdet ihr auch hören an der Qualität unserer Stimmen und an der Atmosphäre. Ja,
ja, ja.
ja wirklich.
Es überträgt sich.
Es überträgt sich auf
ja.
jeden Fall.
Ja.
Also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an Michael oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Man erreicht uns über Instagram zum Beispiel.
Genau.
Genau. Und wenn ihr ein Coaching von uns haben möchtet, könnt ihr euch auch bei uns melden.
Richtig.
Für eure Auftritte, für eure Stimme, für euren authentischen Stimmklang und Auftritt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über Bewertungen. Man kann ja bei allen Portalen 5 Sterne abgeben, bei Apple oder bei Spotify oder sonst wo. Macht das gerne, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören. Und jetzt freue ich mich aufs nächste Mal und bis dahin sage ich euch, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva. Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.